Spanien, aus Barcelona.
Barcelona!
Richtig.
Okay.
In die USA fliegt, um dort zu leben. Also die wollen wirklich...
Okay.
Ja, genau. Da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spielberg ist zurück. Der beste Film- und Serienpodcast der ganzen Welt.
Richtig.
Und
nur so.
Der ganzen
Welt.
That's the spirit, man.
Im ganzen Universum. Nämlich, habt ihr schon,
ja, siehst du, habt ihr schon so beide Nappel gehört, die heute mit mir sind? Nämlich der Mo und der Steven. Die sind beide richtig on fire. Genauso größenwahnsinnig drauf wie ich. So wollen wir das haben, so gehen wir auch rein in diese ganze Geschichte hier. Wenn diese Folge rauskommt, sind wir ja auch schon so am 26. Oktober. Das heißt, ihr habt dann auch bald wieder Halloween und da kommt vielleicht ja dann auch nochmal ein Special von uns. Da ist ja der prädestinierte Typ ja auch immer der Mo, das wisst ihr ja. Und vielleicht hat er wieder was vorbereitet für euch, ich weiß es nicht.
Weißt du nicht, soll ich sagen? Soll ich teasen?
Oder mal machen,
ja. Ja? Also ja, haben wir. So, wir sehen uns dann.
Super. Dann, tschüss.
Ja. Nee, aus gegebenem
Anlass
natürlich.
Das ist so geheim und ominös.
Nee, gar nicht, weil ihr könnt euch auch gerne natürlich vorbereiten und mitmachen und sowas. Es ist gar nicht so ominös und auch gar nicht so verrückt. Ich glaube, wir hatten das ganz am Anfang schon mal gesagt. Ist auch egal, wir machen ein Frankenstein-Special. Warum Frankenstein? Weil dieses Jahr Frankenstein super, super aktuell ist. Es wird noch ein Film auf jeden Fall seinen Weg schaffen auf Netflix, den ihr jetzt schon in Teilen ab und zu im Kino sehen könnt. Ich nicht, bei uns läuft er nicht, der neue Frankenstein vom Pinocchio-Macher. Und dann gibt es ja Januar, glaube ich, leider ist der verschoben worden, Januar 26 gibt es dann nochmal Frankensteins Braut, eine Neuauflage oder neue Version davon. Und dann dachten wir uns, dann gehen wir doch mal gucken, was kennen wir alles für Filme, was lieben wir alles für Filme, was ist die Grundlage, wo kommt er her und diesen ganzen Schabang. Vielleicht machen wir sogar noch ein Ranking, wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir werden auf jeden Fall auch wieder einen ganz entzückenden Gast haben. Und dann habt ihr mich, Sandro, plus Gast. Ich glaube, das ist eine geile Folge. So, fertig.
Ja, und ich meine, du hast es ja ganz gut. Du hast ja die ganzen Filme ja damals, als sie rauskamen, im Kino gesehen.
Alle.
Du kennst die ja alle quasi schon lange.
Ich war auf der roten Premiere, selbst von dem allerersten von 19... Ach, ich weiß nicht wann. Ja.
War es nicht 1910, damals, als du mit deiner ersten Freundin im Kino warst? Das war auch der First Date.
Nee, da war ich schon geschieden, das war schon die zweite. Also,
ja, sehr gut. Nee, und das führt aber auch dazu, dass, weil Sandro natürlich immer sehr, sehr heiß auf solche, vor allen Dingen Halloween-Specials, aber auf Specials allgemein ist und sich dann eingräbt in dieses ganze Oeuvre, ist er heute deswegen nicht da. Es ist wirklich nur genau der Grund, dass der einfach sagt, ich kann da hier nicht 10 oder 15 Frankenstein-Filme gucken. Gucken, und dann auch noch einen Rest, und um euch die Folge mit euch hier zu machen. Also das geht nicht.
Nee, er sagt, dass das so ist. Wir werden das dann spätestens am Special-Tag rausfinden, ob er einfach bei ChatGPT gefragt hat, erklär mir mal, was da los ist, oder ob er die Filme wirklich gesehen hat. Das bleibt ja dann abzuwarten. Das bleibt spannend. Und wie gesagt, theoretisch ist es ja so, wir haben nicht mal vorgegeben, was wir gucken. Es gibt so ein paar Basics, da würde ich schon erwarten, dass man die gesehen hat. Aber ansonsten gibt es ja so viele Varianten auch davon, dass das durchaus spannend sein kann, ob die Kollegen da noch was anderes mitbringen, als was ich auf dem Zettel habe.
Ja, das stimmt schon. Dann sind wir gespannt. Ich höre es mir auch gerne an, auch wenn ich wirklich diese Passion, die habe ich leider nicht. Dann bei so einem Thema mir da irgendwie so 15 Filme reinzufahren, das kriege ich nicht gebacken.
Aber warum nicht?
Weiß ich nicht, das ist mir zu monothematisch dann einfach, weil, weiß ich nicht, davon weiß ich vielleicht, dass mir 2 oder 3 gefallen und die anderen, die finde ich so mittel und da kriege ich allein schon mich nicht motiviert, geschweige denn noch meine reizende Sofabegleitung parallel dazu. Mhm. Das ist echt kompliziert.
Sagte er und schaute sich die 5. Rom-Com in der Woche an.
Sagte er und startet nächste Woche dann wieder alle 8 Harry Potter Filme. Und weil sie die so lieben, gucken sie die dann nur auf halber Geschwindigkeit. Also beschäftigen und monothematisch, das kann er schon. Er will nur nicht. So ist es doch.
Ja. Gut, aber ich bleibe jetzt einfach mal gruselig und natürlich ist es schade, dass Sandro nicht da war, denn der hat über den Film, den ich nur kurz reinwerfe, dass ich ihn jetzt auch gesehen habe, schon gesprochen in Folge Nummer 102, Sodbrennen für die Augen. Da hat er mitgehabt The Woman in the Yard. Und den kannst du ja aktuell auf Wow gucken, den habe ich geguckt und fand, dass das einfach mal ein Horrorfilm, der eine gewisse Art von Innovation mitgebracht hat, weil er einfach ein Thema cool beleuchtet. Grob geht es darum, dass es einfach ein Haus irgendwo in der Pampa ist, so eine Farm, und wir lernen eine Familie kennen mit einer Frau und zwei Kindern und wir merken gleich zu Beginn, der Vater ist irgendwie gerade gestorben, muss wohl Autounfall gewesen sein, ganz frisch, weil die Mutter humpelt auch noch mit Schiene und verbundenen Beinen und Krücken durch die Gegend. Und eines Tages sitzt einfach im Vorgarten eine Frau auf einem Stuhl in einem schwarzen Gewand und keiner weiß so richtig, was. Und wir erfahren dann im Laufe des Films, für was diese Frau steht. Und das ist einfach so ein cooles Gimmick irgendwie, um das Innenleben der Figuren darzustellen. Und das macht was, weil das ist eine schöne zweite Ebene, die aufgemacht wird. Hat ein sehr gutes Ende. Das hat mir richtig gut gefallen. Kann ich empfehlen. Kann man aktuell jetzt auf Wow, wie gesagt, schauen. The Woman in the Yard. Fand ich gut.
Habe ich da gar nicht mitgeredet?
Das weiß ich gar nicht.
Also das kann mal gesehen habe ich ihn auch, aber ich weiß auch nicht, ob ich mitgeredet habe. Naja,
Falls du
also falls nicht, ich fand den auch gut. Ist schon wieder viel Schnee den Berg runtergerutscht, seit ich den gesehen habe, aber ich fand den auch gut. Und auch die Ebenen und so, doch, ich glaube schon. Kinematografisch auch, sieht er auch toll aus, finde ich. Der hat ein paar schöne Shots drinne und obwohl das meiste natürlich im Haus mit nach draußen gucken stattfindet oder sowas, holt das Ding aus dem Haus viel raus. Schauspieler auch alle gut. Also ja. Sollte ich damals was Negatives gesagt haben, habe ich das wieder vergessen und jetzt ist alles positiv. Aber so ist halt auch meine Ansicht auf das Leben, deswegen... Ihr kennt mich als Sonnenschein und nicht anders.
Ja. Ja, das wäre das erste Wort, was mir zu dir einfällt. Ja.
Aber die Kritiken sind ja tatsächlich sehr gespalten zu dem Film.
Ja, also, ja, das ist auch ein Film, den kann man total doof finden, weil er wird halt der Trailer und das Poster, das vermittelt dir halt was und die Leute erwarten dann immer gleich irgendwie Schocker dies und Schocker das und sowas. Und der hier kommt schon ein bisschen langsam daher. Man muss sich einiges selber zusammenreimen. Das heißt, man braucht ein bisschen Krebs, kann nicht ständig am Handy rumfummeln oder an sich selber. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass es gibt ja auch alle anderen Leute, die haben mit Metaebene, wenn sie denn kommt, ein Problem. Die wollen dann nichts. Die wollen nicht, dass diese Person, die im Vorgarten sitzt, für etwas steht. Die wollen einfach sagen, die isst die nachher alle auf. Dann ist es eine Hexe, das ist ganz klar. Und ich glaube, ja, ich finde das legitim. Man kann das doof finden. Ich fand den aber jetzt nicht doof, sondern ganz im Gegenteil. Der ist halt anders. Okay. Und
hat mir gefallen.
Ja.
Gut, jetzt ist natürlich, pass auf, die Konstellation für das nächste, was wir besprechen, die finde ich so geil. Weil Mo wird über etwas reden, was sehr, sehr aktuell gerade ist. Und ich kann tatsächlich ein bisschen mitreden. Und die Geschichte dazu ist eigentlich ganz witzig. Es geht jetzt um die dritte Staffel der Reihe von Monster.
Mhm.
Diesmal, wir haben mit erster Staffel Jeffrey Dahmer bekommen, mit der zweiten Staffel diese mordenden Zwillinge. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Die Menendez Brothers, genau. Mhm. Und jetzt haben wir Ed Gein. Gespielt von Charlie Hunnam. Und meine reizende Sofa-Begleitung hat das angefangen zu gucken, weil sie schon wusste, will ich nicht unbedingt sehen, weil ich habe schon die zweite Staffel damals nicht mehr geguckt. Und habe auch bei Dahmer damals gesagt, ja, gut gemacht, finde ich auch, aber mich interessiert halt einfach das nicht, da mir irgendwie 8 Folgen anzugucken von irgendeinem Serienkiller. Das gibt mir irgendwie nichts, das ist nicht mein Ding. Und dann hatte sie das aber gesehen und irgendwann kam ich mal, wahrscheinlich auch nach dem Podcast, dann einfach in die Stube und sie meinte, ja, ich habe die zweite Folge gerade geguckt, die ist richtig toll, würde dir wirklich gut gefallen. Da war ich dann schon gleich wieder in so einer leichten Abwehrhaltung und dann hat sie mir ein bisschen den Kopf gewaschen, völlig zurecht, und das Blöde ist, sie steht gerade neben mir und guckt mich an, das ist so verwirrend.
Ich kann sie nicht sehen, zeig mal, stimmt das?
Ja, dort
hallo,
genau.
Hallo.
Ja, sie winkt.
Okay, das heißt, sie hat aktuell 2 Folgen geguckt?
Wir haben, genau, sie hat zwei geguckt und hat dann gesagt, guckst du doch, oder guck dir das doch wenigstens mal an. Ich finde, dir würde das gefallen. Mhm. Und hat sie ja auch einen Punkt. Ich meine, ich zwinge sie ja oft genug, irgendwie die Scheiße zu gucken, die ich aussuche. Dann kann ich ja wohl mal auch irgendwie mal zwei Folgen wenigstens gucken, um zu schauen, ob es mir gefällt. Ja. Habe ich dann als Friedensangebot gemacht. Sie war das Wochenende über weg. Ich hatte also ein bisschen Zeit, habe diese beiden Folgen auch geschaut. Mhm. Und kann jetzt also zu den ersten zwei Folgen was sagen. Wir haben dann auch die dritte schon zusammen geguckt. Also ich habe drei Folgen gesehen. Mhm. Ich würde jetzt gleich was dazu sagen. Ich würde dir aber mal den Vortritt geben, weil du hast ja entweder komplett geguckt oder dann irgendwann abgebrochen. Mhm. Je nachdem wirst du uns gleich erzählen.
Mhm. Ich hätte es gerne lieber andersrum.
Ach so, lieber andersrum. Ja. Okay. Also meine Ausgangslage habe ich ja gerade so ein bisschen beschrieben, mich interessiert es nicht so richtig. Mhm. Und ich meine, mein größtes Problem damit ist einfach, dass wir ja aktuell in einer Zeit leben, wo True Crime das Riesending ist. Alle Welt will das haben und will immer mehr und es gibt einfach überinflationär auf dem Filme- und Serienmarkt und Podcastmarkt und was weiß ich nicht alles für Medien, gibt es einfach ganz viele Beiträge dazu. Wir sind damit zugeschissen worden in letzter Zeit, in den letzten Jahren, was natürlich dazu führt, dass der Markt sich ein bisschen übersättigt und du dann nur noch Sachen machen musst, die also immer noch mal ein bisschen schockierender sind und immer noch mal ein bisschen drüber und immer noch dramatischer und immer noch ekliger und weiß ich nicht was, damit du die Leute überhaupt noch abholst. Mhm. Und dafür steht für mich tatsächlich sinnbildlich diese dritte Staffel dieser Reihe, weil es schon in Folge 1 die komplette Klischee-Klaviatur von Psycho-Killer runterspielt. Also wirklich komplett alles. Der Typ ist zurückgeblieben, der hat eine pervers kranke Fistelstimme, der hat absolute verquere Sexualität, holt sich irgendwie in Klamotten von seiner Mutter in runter, hat Gewaltfantasien, mordet aus Versehen, mordet mit Absicht, hat ein ganz komisches soziopathisches Verhältnis zur Gesellschaft an sich, hat einen Mutterkomplex, also es wird wirklich alles komplett runtergespult, was du denkst. Und das ist, finde ich, sehr reißerisch. Mhm. Und dann am Ende des Tages gucke ich mir halt 8 Folgen von einem kranken Typen an, der Leute zerschnitzelt, auf die perverseste Art und Weise. Brauche ich das? Ich kann das für mich mit Nein beantworten, ich brauche das nicht wirklich. Mhm. Was ich aber dazu sagen muss, und das geht wieder in Richtung auch die erste Staffel, die ich gesehen habe mit Dahmer, das ist echt gut gemacht. Es sieht wirklich fantastisch aus und es ist auch jetzt in der dritten Staffel kreativ auch umgesetzt, denn Ed Gein ist Pate gewesen, sein ganzer Fall, sein Typus mit seinen Taten war Vorlage für verschiedenste filmische Sachen, also für Leatherface, Texas Chainsaw Massacre oder eben auch für Psycho. Alfred Hitchcock war wahnsinnig fasziniert und die Figur des Norman Bates im Psycho hat sehr, sehr viel mit Ed Gein zu tun. Und das wird auch verarbeitet. Das sehen wir schon in Folge 2 und dann weiter in Folge 3. Und das finde ich schon geil gemacht. Klar, ich finde Psycho geil, finde Alfred Hitchcock Filme cool. Und wie das hier ineinander fließt mit diesen Zeitebenen und die Figuren sich dann trotzdem in denselben Räumen befinden und du das geschnitten siehst, wie Ed Gein jemanden umbringt und du siehst aber die Reaktion darauf von dem Publikum, was gerade im Kino Psycho guckt. Das ist cool gemacht und das mag ich. Das sieht top aus, das hat einen hohen Production Value, aber alles andere inhaltlich interessiert mich einfach nicht so doll. Mhm. Ich gucke das zu Ende, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, ich habe die Zeit, mir die restlichen 5 Folgen auch noch anzugucken, das ist in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass ich am Ende sagen werde, boah, geil, True Crime, gucke ich mir die nächste Sache an. Also ich denke mal, es wird am Ende mich zurücklassen, dass es gut gemacht ist, aber inhaltlich ist es für mich ein bisschen fraglich, warum das so ist, wie es ist.
Okay, wir laufen jetzt natürlich Gefahr, dass ich was sage, wo du sagst, ja, okay, da sehe ich kommen und jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann musst du das eben mit deiner Sofabegleitung auskämpfen. Es sei denn, du sagst, nö, das ist mir egal, was der sagt, ich gucke das stumpf durch.
Ich werde das auch stumpf durchgucken.
Zuerst einmal 2 Sachen. Ich mag ja True Crime. Ich bin keiner, der das gelassen wegguckt, also macht euch keine Sorgen, ich bin kein Psychopath, sondern ich finde es einfach interessant, wenn man es gut macht. True Crime Dokus finde ich besser, weil wir einfach uns da an Fakten langhangeln. Und Ryan Murphy kann das halt eben nicht. Der hatte ja so einen Erfolg mit Dahmer, obwohl das auch sehr, sehr stark kritisiert wurde. für dieselben Themen, die dann auch später bei den Menendez Brothers kritisiert wurde, wobei das deutlich mehr Fans hat, auch so einige, wo ich das nicht nachvollziehen kann, die loben Dinge, bei denen ich sage, das ist genau das, was ich nicht mag. Und hier haben wir jetzt den dritten, Ed Gein, finde ich als Mörder, als Person schon spannend genug, dass ich da schon die eine oder andere Doku gesehen habe und auch mal einen Podcast gehört habe zu dem Typi. Und den in den Fokus zu nehmen, fand ich generell erstmal, okay, mach mal. Die schauspielerische Leistung von Charlie Hunnam finde ich auch gut. Also der macht den Typen zu sich. Also der gibt dem was Eigenes, unter anderem übrigens die Stimme. Denn so hat der Ed Gein nicht gesprochen. Das weiß man mittlerweile. Da gibt es auch TikToks von und Reels und all so ein Kram. Und das erklärt er auch. Und ich finde auch, das erklärt er gut. Also für ihn ist die Art, wie er die Stimme angelegt hat, eben seine Art, sich diesem Charakter auf eine Art zu nähern, die nur diese beiden dann haben. Er denkt sich halt, ich unterstreiche das, was ich in ihm sehe, nochmal durch diese Stimme. Tolle Ausstattung.
Habe ich auch tatsächlich wahrgenommen. Ja. Und ich gucke es natürlich in Deutsch, habe aber tatsächlich auch mal zum O-Ton geschnipst, um einfach mal zu gucken, weil ich mir dachte, die werden das im Deutschen ja nicht von ungefähr gemacht haben. Ja. Und habe mir mal ihn angehört und der macht das ja auch so. Also das ist gerade nur so Kronarbeit auch echt gut umgesetzt.
Okay. Also das finde ich gut. Die Ausstattung ist gut, Ryan Murphy. Wenn er eins hat, dann ist es Kohle. Oder wenn er eins kriegt, wenn er was macht, dann ist es Kohle. Das ländliche Wisconsin, die Bauernhütte, die Zeit, in der sie leben, visuell super. Also finde ich alles toll.
Hat mich auch sehr an vom Look an Fargo erinnert.
Ja, das ist halt
das Color Grading und das Setting, das kalte, natürlich.
Genau, nur halt einfach Jahre vorher und sowas. So, warum? Ich habe es tatsächlich nicht beendet. Also jetzt kann man natürlich sagen, du blöder Pimmel, warum sagst du jetzt was? Ich habe aufgegeben nach Folge 4. Ich habe 4, die Hälfte habe ich geguckt. Warum gucke ich nicht weiter? Fakten und Fiktion. Die Serie behauptet zwar, eine Story zu sein und zu erzählen, tut sie aber nicht, sondern er nimmt zahlreiche Dinge und das geht schon weit über dramaturgische Freiheiten hinaus. Er erfindet Sachen und dann ist es nicht die Ed Gein Story, sondern dann ist es eine Story, in der ein Typ rumläuft, der Ed Gein heißt. Und das, sowas ärgert mich halt. Deswegen mag ich lieber Dokus statt Filme. Thematisch, wie du gesagt hast auch, und diese Effekthascherei finde ich halt auch sehr, sehr schwierig. Wir werden mit Schockbildern und da werden noch ein paar kommen und sowas und morbide Inszenierung. Nee, ich habe 6 Folgen gesehen, stellt mir gerade ein. Ja, vielleicht gucke ich die letzten beiden auch noch einfach. Meine Cache-Datei ist nicht mehr heile, Entschuldigung.
Nee, aber, das ist top.
Ja, das aber das ist halt Eingebung. So, weil ich habe mich wirklich darüber geärgert und ich hätte es ja gerne gemocht, wenn einfach gesagt wird, hier kommt der Killer und der heißt halt eben Fritz Walter und in Anlehnung an Ed Gein. Da wäre ich total frei gewesen. Aber hier ist es halt so, der behauptet, das ist die Geschichte und das ist es nicht. Was er macht, ist halt eben auch, du hast es schon angesprochen, er war eben die Vorlage für unter anderem Norman Bates von Psycho. Was wir ja machen, ist eben dieser popkulturelle Vergleich, was hat das ausgelöst, was hat die Geschichte ausgelöst, was hat der Charakter Ed Gein ausgelöst und dann schneiden wir immer. Also wir sind dann mal in der Geschichte bei Ed Gein, dann sind wir bei einem jungen Schauspieler, der für einen Film vorspricht, bei Alfred Hitchcock, dann sind wir da länger, als wir sein müssten, dann gehen wir wieder zurück, dann ist es diese Mischung aus Dingen, die einfach ganz klar nicht stimmen. Also historisch, also grob stimmt, dass er ein Bauer war. So. Und dass er Grabschändung betrieben hat, das stimmt auch. Und er hat 2 Morde und die sind bestätigt. Alles andere ist ausgedacht. Dass er die Morde, die wir in der Serie sehen, die ihm zugeschrieben werden, das ist nicht belegt. Also hier wird dargestellt, dass der wirklich quasi Schlachten durch die, das ist alles Quatsch, das ist nicht belegt. Ist auch nicht belegt. Wir sehen eine nicht so schöne Szene, die in den Bereich Nekrophilie geht. Das ist schon harter Tobak und es ist auch überhaupt nicht belegt. Er hat immer gesagt, dass der Leichengeruch ihn abgeturnt hat. Und sowas wird einfach behauptet und dann wird es einfach in den Raum geworfen. Und diese Phantomisierung dieses Charakters finde ich einfach ist zu doll, weil das Ganze natürlich auch noch auf ganz niederen Instinkten auch noch ein sexuelles Motiv so rauspusht, indem er hier eine richtige, eine Liebelei hat mit Adeline Watkins, die als Komplizin und Mitwisserin hier dargestellt wird. Und dafür gibt es auch überhaupt gar keine Belege. Das ist stark umstritten, dass sie überhaupt so viel Einfluss auf ihn hatte, geschweige denn, dass sie geknattert haben und dadurch irgendwas ausgelöst haben. Und das nervt mich. Das ist halt Ryan Murphy. Das hat mich bei den Menendez Brothers schon genervt, dass das alles in diesem Late 80s, 90s schick mit Neonfarben und dann sind die ständig halb nackt und halten ihren Pimmel in die Kamera, weil Ryan Murphy das gerne so haben möchte und so. Das finde ich total doof. Ich hätte es vielleicht wissen müssen, weil der Typ wird sich ja nicht ändern. Ich sehe, hier ist viel Potenzial verschenkt worden. Es ärgert mich mehr, als dass es mich freut. Es wird noch abgefahrener. Also hier, falls euch das noch nicht langt an Abweichung, sehen wir hier dann auch noch eine schlimme Nazi-Frau, die im die halt eben im ich glaube im Warschauer Ghetto oder sowas zu Spaß Leute quält, und die gilt dann als eine seiner größten Inspirationen. Ist natürlich das alles nichts davon ist so gewesen, und ich weiß nicht genau, was das Ziel davon ist. Wenn das Ziel ist einfach, wir nehmen den Charakter und zeigen euch einfach mal eine Welt oder sowas, dann hätten wir wirklich 4 Folgen davon gelangt. Weißt du, weil das, was du jetzt schon gesehen hast, das wird nur schlimmer und du wirst noch mehr davon sehen.
Ja.
Und das reicht mir dann eben nicht.
Das hat auch den Anschein.
Und ich hätte jetzt zum Beispiel, ich fände es schade, wenn du sagst am Ende, ja, jetzt habe ich 8 Stunden meines Lebens da investiert und am Ende lässt mich True Crime immer noch kalt. Nee, sogar noch mehr. Es ärgert mich. Das wäre schade, weil es gibt richtig geile True Crime Serien auch, die sich deutlich besser an das Echte halten, an das wirkliche Szenario. Und es gibt halt eben auch ein paar tolle True Crime Dokus. Das hier ist eigentlich ein Horrorfilm. Horrorfilm mit Anleihen an Ed Gein. Und mir hat's halt einfach keinen Spaß gemacht.
Steven, guckst du?
Definitiv nicht. Das ist mir, also ich hab gar keinen Bezug dazu. Also True Crime ist ja sowieso nicht mein Ding. Auch dieses, also was Berg am Anfang gesagt hat, dieses einfach nur jemanden dabei zugucken, wie er halt sich durch Menschen schlachtet und wie man einfach nur sieht, dass das ein abgefuckter Typ ist. Und dann vielleicht noch, so wie Mo jetzt sagt, dann sind noch extra Sachen dabei, eine Einordnung fehlt und am Ende habe ich irgendwie 8 Stunden jemanden dabei zugeguckt, wie er Leute einfach nur abschlachtet. Mhm. Das ist für mich dann irgendwie so purer Voyeurismus und dem kann ich nicht so viel abgewinnen. Deswegen, das ist so wie jetzt auch bei Art the Clown, da geht's dann halt nur noch darum, dass es noch krasser ist als vorher, und ja, da spielt natürlich viel Artistik mit rein, dass halt so darzustellen mit seinen Effekten und so, das verstehe ich alles, aber das ist nicht meins. Das ist mir auf jeden Fall viel zu schmutzig.
Wobei halt wieder die Überleitung bauen.
Ich habe meinen Finger noch hier oben, ich will noch was sagen. So. Was auch schon bei Dahmer ein großes Problem war, und das ist ja auch, Ryan Murphy schert sich einen Dreck um die Verantwortung gegenüber der Opferfamilien. Und wenn du das dann auch noch mischt mit einer Unwahrhaftigkeit, die hier halt in vielen Szenen drinne ist, dann finden das viele, und ich finde auch zu Recht, schon kritikwürdig. Also wenn du zum einen mehr Opfer ihm quasi angeisterst und das hat er gar nicht gemacht, und dann aber auch nicht über die Opfer tatsächlich erzählst, ist das schwierig. Und wenn man ein Projekt, klar, das wird oft mit Füßen getreten, basierend auf wahren Begebenheiten, da hätte ich mir halt ein bisschen mehr Verantwortung gegenüber den Fakten erwünscht, weil die gibt es ja. Also dem wird hier, da wirst du noch hinkommen, dem wird am Ende noch etwas zugeteilt, was dann in Richtung Schweigen der Lämmer geht, was er getan haben soll, ist auch so, damit endet die Serie und entlässt dich dann, und dann hast du so ein, klar, du wirst in deinem Leben niemals in die Bredouille kommen, dass du vor jemanden glänzen musst mit deinem Wissen über Ed Gein, weil 50% mindestens, wenn nicht sogar 70, wären dann falsch, aber wen juckt's, ne?
Ja, das stimmt. Aber ja, da ist im Unterschied dazu, ist aber Terrifier sich halt zu jedem Moment bewusst, was Terrifier ist.
Ja,
und macht auch kein Hehl daraus, so sein zu wollen, und das ist ein Unterschied. Tatsächlich. Das ist auf der inhaltlichen Ebene wesentlich stringenter.
Das war ein schlechter Vergleich von mir, das gebe ich zu, aber es spielt zumindest in diesen Fakt rein, dass man einfach nur noch weiter über das geht, was irgendwie angebracht ist, um halt irgendwie aufzufallen. Weil, also.
Ja.
So, und ja, das also ist dann, Human Centipede 2 wäre jetzt ein gutes Beispiel.
Ja, also ich meine, ich habe nur davon gehört.
Ich würde auch nicht erwarten, dass sich das groß ändert zu Human Centipede 1. Aber rate mal, mehr Menschen werden aneinander genäht. Also insofern. Ja.
Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall extrem schmutzig.
Ja, extrem schmutzig. Ja, wir haben alle drei, die wir hier sitzen, einen Film zusammen mal geschaut. Ich würde es durchaus als leichte Kost bezeichnen. Wir haben den Film Play Dirty geguckt. Steven, das ist doch, das war für dich die absolute Couchkost gewesen.
Ja, ich muss mal direkt dazu sagen, wenn wir nicht festgelegt hätten, dass wir diesen Film schauen, wäre ich auch noch das 15., 20. und 50. Mal über dieses Thumbnail rübergerutscht, weil ich daraus niemals ersehen konnte, was für ein Film dann am Ende da vor meinen Augen flimmerte. Also wirklich mal so als kleiner Wink an Amazon, setzt mal bitte wieder Profis an die Thumbnail-Erstellung. Das ist wirklich unterirdisch, was da manchmal... Ich verstehe das nicht, weil das ist der erste Ankerpunkt, den die Leute sehen. Und ich hatte das schon so oft, dass ich nur ein Thumbnail gesehen habe und dachte, oh, das sieht aber interessant, das habe ich noch nicht von gehört. Dann fange ich an, mir die Story durchzulesen und denke, ja, klingt geil, gucke ich mir an. Auch mal ohne irgendwas drüber vorher zu lesen. Und bei Play Dirty, wie gesagt, hat mich gar nichts angesprochen. Absolut nichts. Nicht mal Marky Mark. Und wir wissen ja, Marky Mark mag man.
Ja.
Ja, welche Folge?
Und der macht doch alles besser.
Welche Folge war das?
Marky Mark Markmann, sag ich dir.
Ja, weil es ist ein toller Titel und wenn wir eins von einem ganz viel haben, dann sind es tolle Titel.
Ja, das stimmt. Das war Folge Nummer 94, Marky Mark Markmann.
Welcher Film war es denn damals bei Marky Mark Markmann?
Auch viele.
Aber damals war es nicht dieses Flugzeugding?
Ja, ne? Mit der, wo er diese herrliche Frise hat?
Ja. Flight Risk.
Großartiger Film.
Das ist jetzt übrigens nur Part 1 von Marky Mark Markmann heute in dieser Folge. Also ihr seid schon mal gespoilert.
Ja. Vor allen Dingen, ich habe die Back-to-Back geguckt. Das war schon funny, die so hintereinander zu sehen. Hier Marky Mark, mittlerweile, wie alt ist denn der Mann mittlerweile? So richtig altern tut er ja nicht, aber...
Marky Mark Markmann?
Ich glaube, ich hatte geschaut. Ist der nicht schon Mitte
50er Jahrgang, ist jetzt 54.
Mitte 50, genau, ja.
Ja, das, aber cooler Typ und auch bei diesem Film kann man sagen, der trägt das schon. Also an ihm liegt es jetzt nicht, dass der Film relativ vergessenswert am Ende ist, weil ich muss sagen, es ist nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber so richtig, worum es geht, weiß ich nicht mehr.
Ja, es ist Shane Black, damit fangen wir schon mal an. Der hat den Film gemacht. Mhm. Und Shane Black ist ja, ne, als der Film rausgekommen ist, hieß es, ey, der neue Film von Shane Black. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann nehmen wir nochmal zwei andere, die er gemacht hat. Und dann fangen die meisten schon an zu überlegen. Also Predator Upgrade. Ich mochte den ja. Nice Guys, genau. Iron Man 3 und Kiss Kiss Bang. Das sind die, die er als Filmemacher wirklich auch gemacht hat. Jetzt hat Play Dirty ja so ein bisschen so eine Vorgeschichte. Das ist ja eine Geschichte um den Charakter Parker, von dem es diverse Bücher gibt. Und ist auch nicht der erste Film, der gemacht wird. Steven, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, gucke ich jetzt wenigstens den anderen. Es gibt nämlich einen hervorragenden Film um den Charakter Parker mit unserem Freund Jason Statham.
Ja.
Und dann
der
auch
heißt
noch
doch
mit Jenny.
Auch Parker, ne? Der heißt doch einfach
Parker,
nur Parker.
Ja, und da spielt auch noch Jenny from the Block mit. Ja. Also ich meine, spitzenmäßig, ne? Was kann
Bessere
man ja nicht...
Voraussetzung kann es nicht geben.
Nee. Die Romane sind, glaube ich, immer von diesem, wie heißt der, Westlake mit Namen. Der hat davon allerhand geschrieben. Der erste Film ist eben dann der gewesen. Dann gab es noch Payback mit Mel Gibson. Da haben sie aber nicht die Rechte bekommen, ihn Parker zu nennen. Und deswegen heißt er Porter. Ist aber auch basiert auf einem Parker-Roman, der jetzt hier auch. Und ich bin
nah genug dran, Porter reicht.
Genau, ja. Genau. Und ich bin
Nicht zu vergessen, die Outfit mit Robert Duvall.
Ja, und dem, also ja, also vom selben Typen geschrieben, aber auf einem Filmlevel, auf einem ganz anderen Niveau. Worum geht's in Parker? Ist ja sehr überschaubar. Parker ist offensichtlich der geilste Dieb der Welt. Ne? Mhm. Kein Job ist ihm zu groß. Und er ist, wir sehen halt die, wir lernen die Charaktere kennen, während sie einen Heist machen, der geht schief und dann sind da auf Rache und das ist im Grunde die Story, ne? Weil jemand.
Beziehungsweise so extrem schief geht's ja nicht, denn die Kohle haben sie ja am Ende trotzdem und nicht wenig. So, das funktioniert ja schon, aber sie werden gestört, es wird auch einer von ihnen erschossen und das ist alles nicht so geil, sie müssen flüchten, einer ist sehr schwer verletzt und dann sind sie alle irgendwie zusammen in einer Hütte im Wald und die eine, die in der Truppe neu ist, wie heißt die hier?
Zen. Oh,
wie heißt
Zen.
Zen.
Zen, also im Film genau, heißt sie Zen von Rosa Salazar, genau. Mhm, mh. Die zieht sich gerade aus, zieht irgendwie so die Aufmerksamkeit auf sich und sagt, ja, wir sind ja in dieser Hütte jetzt die nächsten Wochen, da müsst ihr euch schon dran gewöhnen, dass ihr hier immer meinen blanken Arsch seht. Und zieht aber trotzdem eine Waffe, knallt alle ab und bis auf Marky Mark selber, der sich kurz retten kann und aber trotzdem noch einen Schuss von ihr abkriegt, in ein Fluss fällt und somit entkommt. Aber sie ist natürlich diejenige, die mit der ganzen Kohle jetzt abgehauen ist und ja, macht sich zur Aufgabe, sie zu verfolgen und das Geld von ihr zurückzuklauen.
Ja, das ist der Film. Genau. Marky Mark, Lakeith Stanfield, Rosa Salazar und dann sehen wir auch noch Monk in der kleinen Rolle und Net dann Wolf geht das halt
auch noch.
Dann geht das halt rasant da die Geschichte lang.
Na gut, wobei, also ich finde halt schon allein diesen Aufhänger, sie knallt seine ganze Truppe ab und er konfrontiert sie dann da irgendwo dann diesem Bürogebäude da oder auf diesem Gebäudekomplex und am Ende halten sie dann Händchen und gründen eine eigene Truppe, um Heist durchzuziehen. Das fand ich schon mal äußerst fragwürdig als Setup, auch wenn das natürlich hinten raus ein Payoff bekommt, den ich auch gut finde. Mhm. Aber da dachte ich so zum ersten Mal schon so, okay, irgendwie strange.
Ja, da bist du aber nett.
Ja, also das ist schon komisch, ja.
Und ich muss auch wirklich sagen, ja, Marky Mark mag man. Ich mag ihn prinzipiell, auch hier, trotz dieser beschissenen Rolle oder diesem beschissenen Charakter, ich muss einfach sagen, ich fand ihn als Typen einfach vollkommen unsympathisch. Und wenn er irgendwo vom Dach gefallen wäre und am Ende da unten nur noch ein Matschhaufen von ihm liegt, wäre mir das auch egal gewesen, weil der Typ einfach ein absoluter Unsympath ist. Er hat zwar hier und da dann auch mal lustige Sprüche, da war es dann mal wieder so, okay, jetzt kommt so dieser leichte Comedy-Faktor, der schien da mal durch, aber so im Großen und Ganzen dachte ich immer nur die ganze Zeit, ey, du bist mir eigentlich völlig Wurst, Typ. Also, weiß ich nicht, das ist ein ganz stranger Charakter, der mir absolut gar nichts gegeben hat. Und das ist halt für den Film so ein bisschen dann auch der Genickbruch gewesen für mich. Also davon mal ganz abgesehen, dass der unglaublich schlechtes CGI hat. Also die Szenen sind schon wirklich so abgefahren schlecht, gerade am Anfang da mit den Pferden auf der Bahn. Also das sieht wirklich aus wie irgendwie Anfang 2000er CGI, wenn das Budget klein war. Da musste ich auf jeden Fall hart blinzeln und auch diese Over-the-Top-Zugszene, also die fand ich schon fast wieder geil, weil die so bekloppt war, dass ich nur dachte, das muss man sich auch erstmal trauen, das in den Film zu packen. Und so saß ich am Ende da und dachte, ja, der ist schnell weggesnackt gewesen, der hat seine lustigen Momente gehabt, der hat seine Over-the-Top-Momente gehabt, die schon fast wieder cool fallen. Andere dachte ich, ist total Banane. Und am Ende war das irgendwie für mich ein absolut durchschnittliches Ding, was ich direkt wieder vergesse.
Ja.
Da hat ja Berg auch schon wieder vergessen. Also, was mich ein bisschen nervt, ich habe nicht alle gelesen, ich habe zwei Bücher gelesen von Parker. Was mir hier auffällt im Film, ist halt eben, im Buch ist das so, er ist sehr überlegt und sehr ruhig und der tötet nur, wenn er muss, weil er eigentlich ein Profi, also da, ne, wenn es ums Killen geht, dann geht er ran wie ein Profi. Also ich bringe nur die um, die ich umbringen muss. Und hier wird das ja inflationär eingesetzt. Also hier wird ja links und rechts, sondern fallen die um wie, also unfassbar.
Vor allem ganz am Anfang wird er doch noch von der Frau seines ehemaligen Mitstreiters gefragt, ob er denn auch Leute umbringt. Und er so, ja schon, aber halt nur, wenn ich muss. Und irgendwie so gefühlt zwei Minuten später hat er schon 20 Leute umgebracht. Also
ja, in diesem Buchuniversum ist halt so, dass er, und das sagt er auch öfter, dass er versucht, alle Risiken zu minimieren, weil er Chaos nicht leiden kann. Und jeder Mord und vor allem jeder unnötige Mord bringt Aufmerksamkeit und bringt Störung und bringt Chaos. Und hier ist nichts als Chaos die ganze Zeit. Ich bin da ganz bei dir. Wenn man so wie ich jetzt hier gerade bei der Aufnahme ein schönes Halbliterglas mit rotem Wein ist hat, da kann man den einfach mal geguckt haben und dann landet man wahrscheinlich bei einer 6, weil man den nicht ausgemacht hat vorher. Ihr dürft hier keinen ausgefeilten Thriller erwarten, weil alles, was hier passiert, stinkt 10 Kilometer gegen den Wind. Die Tonalität, das ist so ein Problem, die schwankt super stark. Also zwischen Ah, der Berg hält auch gerade sein Weinglas hoch, heute ist es weißer Wein. Mal ist er ernst und dann fällt Shane Black wieder ein, ach scheiße, die Leute mögen ja, wenn ich so tolle Dialoge schreibe wie in Nice Guys und dann versucht er die da reinzutun und dann passen sie aber nicht, weil dann sind die Leute alle irgendwie so komödiantisch drauf und das passt dann wieder nicht zu der Leichenanzahl, die wir hier sehen. Also insofern, das ist ein Streamerfilm, das ist ein reiner Streamerfilm. Freitag gucken. Mit einer Stulle auf dem Brot, Glas Wein dabei und dann habt ihr den Sonntag spätestens wieder vergessen.
Mit einer Stulle auf dem Brot. Also Brot auf Brot, sagst du, ja?
Ja. Naja, es ist besser für dich, wenn du immer Brot
auf Brot isst. In Sachsen sagt man Bämme mit Brot.
Bämme mit Brot.
Sehr gut.
Herrlich.
Ja.
So also normalerweise mag ich ja Filme, ne? Aber da kam ich dann schon in Zweifeln.
Ja, Steven versucht, er baut uns die Brücken zu einem Film namens I Like Movies. Das ist ein ganz, ganz kleiner Indie-Film. Der ist an vielen Stellen auch liebenswert.
Aber.
Und ich will ja, das ist kein großer Film und der schreit aus jeder Pore, es ist kein großer Film. Wenn ich dann aber einen Trailer sehe und dann kommen mir irgendwelche Stimmen rein und ja, dann sollte man sich merken und da wird noch ganz Großes schaffen, dieser Regisseur und weiß ich nicht und Indie-Perle und so. Also das ist er nun wirklich auch nicht. Dafür ist es schon zu limitiert. Mhm. Es geht um I Like Movies. Wie fangen wir mal an? Im Zentrum der Geschichte steht ein junger Erwachsener, also was wird er sein? 16, 17, ja, irgendwie so. Ziemlich komischer, sehr, sehr stranger Junge, der eigentlich nur einen besten Kumpel hat, sich jeden Tag mehrere Filme anguckt. Filme sind sein absolutes Leben und er will auch selber so Amateurfilme machen und will mal ganz großer Regisseur werden, will auf die NYU gehen, um dort Film zu studieren, um mal ein großer Regisseur werden zu können und sowas und baut sein ganzes Leben darum auf, ist auch ein bisschen so ein kleiner Tyrann. Es wird auch öfter gesagt im Film und es ist so, ist ein kleiner Narzisst.
Ja.
Den nicht viel mehr als er sich selbst für sich selbst interessiert und auch nicht so richtig weiß, was in der Welt so abgeht und irgendwie in seiner komischen rosaroten Brille so durch die Gegend läuft. Und er soll eigentlich mit seinem Kumpel zusammen den Abschlussjahrgangsfilm für die Schule machen. Da hat er keinen so richtigen Bock drauf, weil das seinen künstlerischen Ansprüchen nicht genügt. Und dann will er sich aber auch nicht Hilfe holen und ist immer so einer, wenn das nicht so ist, wie ich das machen will, dann lassen wir das auch alles sein. Also null kompromissbereit und er ist der große Macher. Und wenn alle mal auf ihn hören würden, dann wäre auch alles richtig geil. Und dann kommt es eben dazu, dass auch sein Traum von der NYU ja halt auch irgendwie unrealistisch ist, weil sein Vater ist tot. Der hat sich umgebracht. Das hat er damals, er hat ihn quasi in der Garage, als er sich aufgehangen hat, gefunden, hat dadurch einen Knacks weggekriegt, psychisch. Entschuldigt auch jedes Scheißverhalten von sich selber damit, dass er ja so traumatisiert ist. Und seine alleinerziehende Mutter hat nun wirklich alles, aber kein Geld. Das heißt, eigentlich ist es völlig ausgeschlossen ohne Stipendium, dass er dort jemals studieren kann. Und dann merkt er das so ein bisschen, dass er Kohle braucht und fängt dann im örtlichen Videoladen an zu arbeiten. Ja, der Film spielt irgendwo so Anfang der 90er oder Mitte der 90er. Arbeitet er halt dann in so einer Videothek und lernt dann halt dort Leute kennen und kapiert gar nicht, dass man die meiste Kohle macht mit irgendwelchen scheiß Blockbuster-Filmen wie Play Dirty, die man dann zu Massen am Freitagabend an die Kundschaft verkauft und dass da seine Arthouse-Tipps, die er den Leuten dort entgegenbringen will, halt nicht viel bringen. Also wir lernen diesen strangen Jungen halt so kennen und wie er so langsam realisiert, wie das Leben eigentlich wirklich läuft.
Ja. Also ich finde, das ist schon eine Liebeserklärung ans Kino. Zu meiner Zeit gab es ja noch Videoläden und da habe ich ja auch abgöttisch geliebt. Genau gegenüber auf der anderen Straßenseite gab es den ersten und dann habe ich später auch lange in einem gearbeitet und ich so an einige Szenen in dem Videoladen, in dem ich damals gearbeitet habe in Dannenberg, kann ich mich auch erinnern, wenn ich dann der Neuauflage von Citizen Kane dahin tue und die Leute dann trotzdem nur irgendwie den neuesten Ruckzuck ist die Fresse dick Film gucken wollen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach ist das auch so. Also erstmal nochmal zu dem Regisseur Chandler Levack. Über den wird ja gesagt, den sollte man im Auge behalten. Da bleibe ich auch, also da bin ich positiv. Da würde ich auch sagen, den kann man ruhig mal im Auge machen, weil gemacht ist der schon gut. Und ich finde, das ist halt einfach auch von der Story her, in der Form hast du das nicht gesehen. Und unique Stories zu schreiben und dann auch versuchen, wirklich auch unters Volk zu bringen, finde ich, ist super. Und wenn man denen nochmal 5 Mark mehr gibt, dann hat er vielleicht auch die Chance, dass den Film Leute sehen. Wir haben den nur gefunden, also ich habe den letztlich nur gefunden, weil er bei einer 99-Cent-Aktion bei Prime jetzt letztens da war und wir halt eine Affinität zu Filmen haben. Und deswegen haben wir den dann geguckt. Für mich bleibt nach dem Abspann auch so ein gemischtes Gefühl. Also auf der einen Seite soll das alles nostalgisch sein und komisch. Dafür ist aber der Anteil von emotional und Drama doch viel zu hoch. Und mein Hauptproblem ist, dass der Hauptcharakter Lawrence so unsympathisch ist, dass er mit den meisten Dingen, die er in dem Film macht, überhaupt nicht durchkommen sollte. Also die Leute sollten den eigentlich permanent boxen. Der ist für das, was er so liebt, das Kino, ist er schon faszinierend, aber der ist einfach wirklich nur schwer zu ertragen. Und er hat dann eine Liebesgeschichte, wenn wir das mal so nennen wollen, mit der älteren Besitzerin dieser Videothek. Das ist dann auch so ein Ding, wo ich dachte so, oh, puh, ja. Also die Dialoge, die da zum Teil fallen, die haben es mir schwer gemacht, ihn in irgendeiner Form noch weiter ernst zu nehmen. Ist ein bisschen sperrig, das ganze Ding. Hat Herz, Humor, Nostalgie für diese ganze Filmgeschichte. Man findet sich da vielleicht in den Absätzen selber drinne. Aber dass wir jetzt den Leuten den so schmackhaft machen, dass sie den für 5 Mäuse kaufen würden, sehe ich nicht, Berg.
Nee, sehe ich auch nicht. Ich gebe dir das auch. Also ich habe den Film auch 6 von 10 gegeben. Ich fand ihn auch nicht so schlecht, weil der schon diese Liebe zum Film, das bringt der gut rüber. Und wir sehen auch einfach, glaube ich, gerne, wenn irgendwo nochmal eine Videothek in einem Film ist. Ich glaube, das ist schon geil. Ja. Was ich ganz cool fand, ist, da konnte ich mich sehr identifizieren. Der Film spielt zu der Zeit, als gerade Punch Drunk Love ins Kino kommt. Und wir haben natürlich gerade erst vor kurzem mit One Battle After Another einen Paul Thomas Anderson Film hier gemeinsam besprochen. Und da geht's halt in dem Film darum, da ist ja damals, als das rausgekommen ist, ist auch so, keiner will den eigentlich so richtig gucken. Und er sagt, ja, und selbst zu seinem besten Kumpel sagt er, ja, für dich ist der nicht, du bist zu doof dazu, so ungefähr. So sagt er dem das halt wirklich, also wahnsinnig sympathischer kleiner Bastard. Und ja, da habe ich mich so erkannt, weil ich habe mal versucht, ja jetzt vor kurzem erst, also es ist nicht lange her, Punch Drunk Love zu gucken und wir haben den halt nach 20 Minuten ausgemacht, weil wir gesagt haben, nee, das ist mir zu anstrengend jetzt. Also, da hatten wir irgendwie keinen Kopf für, ich werde den bestimmt irgendwann mal noch gucken, aber das ist wirklich kein einfacher Film und das ist auch nicht so, dass du da ins Kino gehst und dann da irgendwie einen entspannten Tag hast, sondern der fordert schon einiges von dir. Das fand ich witzig. Was mich total rausgehauen hat, war, als es dann auf einmal so richtig düster ernst wird, gerade in Bezug eben auf die Chefin von diesem Videoladen, als sie ihm ihre Geschichte erzählt. Da dachte ich mir, wo kommt diese Schwere jetzt auf einmal her? Ja,
das ist das, was ich meine mit dem...
Das war too much, ja.
Ja, also der Humor ist manchmal leise flüsternd und dann kommt das Drama so batsch um die Ecke und dann denkst du dir, nee, das passt jetzt gerade nicht. Weil die Leute auch vorher gar nicht so agiert haben, dass wir darauf vorbereitet werden. Vielleicht ist das auch die Idee, dass, weißt du, in jeder Leichtigkeit auch die Schwere inne ist oder irgendwie sowas, aber nee.
Ja, naja, gut. I Like Movies haben wir besprochen.
I still like movies.
Ich habe eure Bewertung eigentlich schon fast wieder vergessen von dem Film.
Gut, ich habe
eine Aufgabe euch erfüllt.
Ich habe euch jetzt was mitgebracht. Ich wollte eigentlich, dass irgendjemand den Film mit mir bespricht. Ihr habt alle abgewunken. Verstehe ich zwar nicht so ganz, warum, weil das war wirklich ein guter Film. Und er hat eigentlich ja auch schon die Voraussetzungen, der Film heißt The Assessment und er hat neben sehr, sehr guten Schauspielern, nämlich Elizabeth Olsen, Alicia Vikander und den
Hamish
Typen, den
Patel.
Wir auch Hamish Patel, genau, hat er wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, später auch nochmal in einer kleinen Nebenrolle Minnie Driver, kennt man ja auch.
Und liebt man.
Ja, hat wirklich gute Schauspieler und einfach eine gutes Setting, denn wir sind in einer nicht näher definierten, vielleicht gar nicht so fernen dystopischen Zukunft. Das als Setting erstmal. Und was ich halt jetzt sagen muss, das merkt man vor allen Dingen dann beim Schauen, der Film beschäftigt sich mit den Konsequenzen aus absolut tagesaktuellen, relevanten, gesellschaftlich Riesenthemen. Denn wir befinden uns in einer Welt, in der der Klimawandel tatsächlich richtig zugeschlagen hat. ein Leben quasi nur noch in einer von Menschen kontrollierten künstlichen Atmosphäre möglich ist. Die haben also solche riesen Kuppeln und leben in so einer Art Biotopen, die auch schon an sich sehr lebensunwürdig sind, weil da wächst nichts, da gibt's keinen fruchtbaren Boden oder sonst irgendwas. Landwirtschaft ist schon lange nicht mehr möglich, atmen ohne diese Atmosphäreglocke auch nicht. Es geht wirklich nur noch dann auf so eine experimentelle Schiene. Du musst dann halt irgendwelche Algen züchten, um noch Nahrung irgendwie produzieren zu können, um zu überleben. Also das Leben ist gar nicht mehr so lebenswert, aber es gibt eben eine Gesellschaftsschicht, die das quasi für sich trotzdem noch irgendwie geschafft hat, jetzt zu existieren. Und obendrein, als Problem noch, wurde ein Stoff entwickelt, der es ermöglicht, dass Menschen nicht mehr altern, der quasi einfach den Alterungsprozess im Körper stoppt, solange dieses Medikament eingenommen wird. Und da das natürlich zur ohnehin schon überbevölkerten Erde noch mehr zur Überbevölkerung beitragen würde, hat man sich überlegt, okay, das Medikament macht zwar, dass der Körper nicht mehr altert, macht aber auch gleichzeitig, dass die Menschen unfruchtbar sind, solange sie dieses Medikament einnehmen, damit jetzt nicht unkontrolliert dann auch noch Kinder entstehen. Das ist die Idee und in dieser Welt befinden wir uns. Da sind natürlich aber ja, irgendwie als Sinn des Lebens, um die Gesellschaft irgendwie trotzdem bei Laune zu halten, ja, vielleicht eine gute Idee wäre trotzdem irgendwie zu ermöglichen, dass Kinder gezeugt werden. Ermöglicht man das von Staatsseite her, aber jedes Paar muss sich dann bewerben und bekommt eine 7-tägige Überprüfung durch eine Gutachterin, um sicherzustellen, dass sie befähigt sind, ein Kind großzuziehen. Das ist der Film. Wir sehen quasi das Paar am Anfang, gespielt eben von Elizabeth Olsen und Hamish Patel, die sich beworben haben und auf einmal klingelt es an der Tür und da steht Alicia Vikander, stellt sich als sehr biedere, strenge Staatsbeamtin vor, die jetzt die nächsten 7 Tage sie begleiten wird, um festzustellen, ob sie denn ein Kind kriegen dürfen. Das finde ich als Setting für einen Film schon richtig gut. Da bin ich schon, ohne dass ich irgendwas von dem Film gesehen habe, eigentlich schon drin, weil ich finde das sau interessant. Weil es eben auch eine hohe Relevanz hat. Dann noch mit den Schauspielern, geil. Und das entwickelt sich wirklich abgefahren. Was Alicia Vikander als Beamtin hier abliefert in diesem Film, ist schauspielerisch das Beste, was ich von ihr gesehen habe. Das ist wirklich großartig. Sie wird immer wieder hin und her switchen zwischen verschiedenen Persönlichkeiten, zwischen so einer ganz biederen, strengen Frau, die unangenehme, privateste Fragen stellt, die Leute wirklich herausfordert, die alle nicht wissen, wie sie tun sollen ihr gegenüber, und dann dadurch eine richtige Bedrohlichkeit ausstrahlt. Und auf der anderen Seite wird sie so tun, als wäre sie ein kleines Kind. Die sitzen dann wirklich abends am Tisch und die fängt dann an, ihre komische Algenmasse dort irgendwie durch die Gegend zu schmeißen und dann so, und nicht mehr zu sprechen und so zu tun, als wäre sie ein kleines Baby, was aufmüpfig ist. Und die müssen als erwachsene Menschen irgendwie versuchen, damit umzugehen. Das ist teilweise so absurd, aber hochspannend, weil du dich ständig fragst, wie würdest du dich verhalten? Dazu muss man nochmal sagen, also Sandro würde diesen Film schon optisch lieben. Dieser Film ist so ästhetisch, so geil mit Farbschemata eingefangen, tolle Architektur, das meiste spielt ja nur in diesem futuristischen Haus, in dem die da auf diesen, keine Ahnung, auf diesen Felsen, möchte ich fast sagen, da leben. Da ist rundherum zwar ein bisschen Wasser und da sind Felsen und Sand, aber mehr ist da nicht. Und dann dieses futuristische Haus, was wirklich fantastisch aussieht. Man holt alles aus diesen Räumen raus und es gibt verschiedene Farbmotive. Der Film ist so in Tage eingeteilt und jeder Tag wird dir mit so einer grellen Neonfarben, kontrastreichen Tafel irgendwie eingeblendet. Tag 1, Tag 2 und so. Also der macht halt visuell schon viel mit dir und fordert viel von dir, hat wahnsinnig viel Symbolwirkung, beschäftigt sich wirklich mit krass relevanten menschlichen Themen, ist sehr konsequent erzählt und ufert auch wirklich krass aus. Und hat dann hinten raus noch echt eine Wendung und einen Verlauf, der dir echt dann so ein bisschen alles irgendwie im Halse stecken lässt. Das ist wirklich unangenehm dann und das ist ein echt toller Film, der wiegt. Also der hat mich auch danach noch beschäftigt, der ist toll gemacht und hat vor allen Dingen eine wahnsinnig tolle Schauspielleistung von Alicia Vikander, die wirklich fantastisch hier ist. Aber auch Elizabeth Olsen, vor allen Dingen dann im Zusammenspiel zwischen den beiden, das ist echt toll. Tolle Ansätze, toll weitergedacht, viele innovative Ideen, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Ich kann die Assessment absolut empfehlen, fand ihn wirklich toll.
Ja, also ich finde auch, klingt sehr interessant, hast du gut gepitcht. Ich bin, also bin schon jetzt gespannt, wie das hinten ausufert. Ich denke, dass ich werde den auch irgendwo dann mal mit einbauen und bin sehr gespannt, vor allem auch auf die Leistung von Alicia Vikander. Vielleicht nervt sie mich ja so, dass ich sie am Ende am liebsten über Bord werfen möchte. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann passieren.
Über Bord werfen.
Also.
Ja. Wir gucken Filme, damit ihr es nicht müsst.
So. Aha. Das heißt, du findest nicht, dass The Woman in Kevin Zehn ein guter psychologischer Thriller ist? Beklemmend, elegant und hat einen Hauch von Agatha Christie?
Nein.
Ah. Interessant.
Nein.
Was für eine Wendung.
Ja, nee, ja. Ja und nein. Also ja, die Journalistin gespielt hier von, wessen Lieblingsschauspielerin ist das nochmal?
Meine. Ich habe meiner Sofabegleitung gesagt, hier, wir gucken übrigens diesen Film und sie sieht das Thumbnail und sagt, da spielt Keira Knightley mit, bist du dir sicher?
Ja, und die Frage ist ja, warst du dir sicher? Also ja,
also die Frage war berechtigt.
Ja, ich habe es ja jetzt nicht so negativ mit ihr. Ich mochte sie ja in Black Doves zum Beispiel sehr gerne, was eine tolle Serie war. Letztes Jahr, glaube ich, war die. Und hier spielt sie eine Journalistin, die eingeladen wird auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff. Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, warum sie da an Bord geht. Spielt auch nachher dann nicht mehr so eine richtige Rolle, ne?
Ja, also sie soll das Ganze dokumentieren, ne? Von der Gastgeberin, die ja sozusagen im Sterben liegt und.
Ah, ja, genau, die Nummer war das. Genau. Eine Gastgeberin.
Genau, so eine Mischung aus Awareness fürs Thema und, stell aber sicher, dass es jeder mitkriegt.
Ja, genau. Also eine Frau ist schwer krank. Ihr Mann und sie sind auch noch beide ekelhaft reich. Und sie laden noch ekelhaft reichere Leute auf diese Yacht ein und reden dann über später, ne, Foundation und viel, viel geben und spenden, damit diese Krankheit da besiegt werden kann. Und am Ende ist das auch nur so ein leiser Pups in der dunklen Nacht, denn auf dem Schiff geht dann einiges schief. Scheinbar fällt jemand von Bord, scheinbar ist das eine Frau. Und die Einzige, die das wahrgenommen hat, ist eben, was ein blöder Name, Lo heißt sie, ne? Lo Blacklock.
Laura.
Ja, naja.
Kurz vorm.
Gespielt von unserer hervorragenden Keira Knightley. Ich hab Pups war einfach raus. Das Setting auf dem Schiff fand ich schon okay. Ich hätte mir jetzt natürlich, ne, wir mögen ja so Kammerspiele und wenn die Inszenierung dann so ein bisschen engen Raum hat, das kann ja auch positiv sein, dass die Leute dann einfach ein bisschen mehr spielen müssen, weil da sind nur Wände und ein bisschen Glitzer und so. Und es ist auch so ein bisschen klaustrophobisch. Die Räume auf so einem Schiff sind immer eher klein. Das Licht ist immer scheiße, also hell und kalt und selten warm und schön. Also Atmosphäre und Stil, das mochte ich ganz gerne. Und dann ist die erste Episode um und ab da geht's dann bergab, weil irgendwie die erste Episode noch so ein bisschen diese Einführung hat. Und dann passiert da was und dann ist das spannend und dann ist man irgendwie hooked. Die zweite gebe ich hier noch die Hälfte und dann wird das aber irgendwie, also mir hat's dann irgendwie nicht mehr so richtig gefallen. Es wird seltsam unglaubwürdig, Logik spielt ja keine Rolle. Nebenfiguren gibt's jede Menge, alle sind blass, keiner hat wirklich eine Nebenfigur. Und Freunde, also wenn ihr den Twist nicht, ich weiß gar nicht, ich habe auf die Uhr geguckt, ich glaube Minute, ich will nicht lügen, 27 oder wann das war. Ja. Also wenn ihr das da nicht geblickt habt, dann ist das
dann
für euch gemacht worden.
Habt ihr noch nie
worden.
Einen Film geguckt?
Nee, ja. Aber dann ist das auch für euch gemacht worden.
Stimmt,
also weil
natürlich,
dann habt ihr ein Handy, dann habt ihr wahrscheinlich noch einen Gameboy und ihr fummelt euch noch gegenseitig an den Strümpfen rum. Also wirklich. Das hat da noch nichts mehr mit, also von den Problemen des Tempos und sowas wollen wir mal gar nicht reden. Der Anfang ist schnell und hastig und das Ende ist schnell und hastig und dazwischen ist irgendwie Matsch und das Ende ist zwar schnell und hastig, aber es ist auch saudoof und das hier ist ein, also wenn ihr die Wahl habt, den zu gucken oder Play Dirty, würde ich nochmal Play Dirty gucken.
Ja, Steven, teile deine Gedanken, ich bin gespannt.
Also ich, genau wie ihr, mag ich ja auch so eine Filme, ne? Und ich hatte auch vor allem am Anfang richtig, richtig meinen Spaß, mich da irgendwie reinzufuchsen und dann geht dieses Mysterium los und so und man rätselt irgendwie mit, aber ich kann eigentlich jetzt nur das wiederholen, was schon gesagt wurde. Der Film nimmt praktisch, also der fängt ganz oben an mit einem guten Setting und rast eigentlich eine Rampe nach unten. Und wie Mo gesagt hat, es gibt so viele Charaktere dort auf dem Boot, die durchaus auch eine gewisse Tiefe oder einen Hintergrund bieten könnten, aber die bleiben alle komplett blass. Also man erfährt eigentlich kaum überhaupt irgendwas an Infos. Also da sind ganz viele Leute und die reden und die machen, aber trotzdem weiß man am Ende gar nichts über die. Und das finde ich dann ein bisschen schade, vor allem, weil auch der Twist, also davon abgesehen, dass man ihn relativ früh ahnen kann, der kommt ja auch schon recht früh im Film
nicht
selbst.
Nicht nur ahnen, du kannst ihn ja sehen. Also das ist mir ein Rätsel.
Ja.
Oder habe ich da was gesehen?
Ohne zu spoilern, ich weiß, was du meinst.
Also ich nicht.
Nee.
Ich habe vielleicht gerade zu sehr an meinen Strümpfen rumgespielt. Das kann sein.
Ja, ich möchte es nicht leugnen, ja.
Aber ich kann auf jeden Fall trotzdem mal ein paar ganz interessante Sachen zum Film droppen, denn der wurde tatsächlich auf so einer 274 Fuß langen Hybrid-Superjacht gedreht, wo die Miete für eine Woche $1 Million gekostet hat. Mm. Und die hatten 70 Filmmitarbeiter auf diesem Schiff, das nur für 12 Gäste ausgelegt ist. Also man kann sich auf jeden Fall vorstellen, das waren keine tollen Drehbedingungen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Endprodukt gar nicht so geil war, ist das natürlich ein bisschen schade. Aber so ist es nun mal gewesen. Und ich kann am Ende auch nur sagen, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich so einen Film anmache und hätte am Ende einfach was Durchdachteres gern gehabt. Und ich fand jetzt Keira Knightley, fand ich am Anfang, war da sehr viel Gesichtsgulasch dabei. Also ihre komischen Zuckungen im Gesicht fand ich da ganz schlimm. Das war immer okay. Wie ich versuche irgendwas mit dem Gesicht zu machen, um irgendwas rüberzubringen, und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das hat sich dann im Laufe des Films irgendwie gebessert. Ich kann nicht sagen, warum das dann so war oder warum das so einen Verlauf genommen hat. Und ich fand dann schon, dass sie so diese verzweifelte Person, der keiner glaubt und so, das hat sich schon ganz solide gemacht. Also da kann man jetzt nicht so groß meckern wie bei der Story und wie beim Tempo und wie bei all den anderen Dingen, die wir gerade schon aufgezählt haben. Und so war es am Ende für mich nicht komplett vergeudete Zeit, aber es hätte ein viel, viel besserer Film werden können.
Ja. Also ich war ja am Anfang direkt irgendwie überrascht, dass ich noch nicht nach 5 Minuten das Bedürfnis hatte, meinen Mageninhalt gegen Bildschirm zu kotzen. So, weil, also ich fand Keira Knightley einfach gar nicht so schlimm. Ich habe wirklich viel gegen die Frau, muss ich sagen. Mhm. Aber es war okay. Obwohl wir sie auch gleich zu Beginn schon recht viel sehen und auch so, ja, auch so ein bisschen so nichts sagen. Man will ihr irgendwie irgendwas verleihen, damit wir irgendwie sie ganz bestimmt schon von Anfang an wahrnehmen. So als die super Enthüllungsreporterin, die irgendwie total krass was mit ihrem Beruf mitgemacht hat und dadurch aber ganz viel Anerkennung und lalala, keine Ahnung. Das passiert und das ist okay. Das geht nämlich relativ schnell und dann sind wir schon auf dem Boot und bis dahin war ich noch richtig hooked und bis zu dem Punkt, wo dann eben das passiert, ne, wir sehen sie dann, wie sie durchs Schiff, und dann ist sie in so einer Kabine und trifft eine Frau, wo du dir denkst, okay, die gehört da wahrscheinlich gar nicht hin, naja, okay, dann geht sie da raus und du weißt, ah, die Szene bedeutet irgendwie was, und dann, als dann in der Nacht eben da eine Person über Bord geht und sie sagt, ja, das war die Frau, die ich da schon mal gesehen habe in dieser Kabine Nummer 10, und alle ihr sagen, in dieser Kabine hat es niemals jemanden gegeben, dann da war ich aber hooked, da war ich noch hooked, da hatte ich noch richtig Bock auf die Story, und dann passiert wirklich eine Scheiße nach der anderen und es geht wirklich nur noch bergab. Und ich weiß nicht, wie du so einen, also mit dem Level, was dann passiert, hinten raus, das ist ja nur noch Rotz, was so am Ende dort vorkommt. Und dass du für diesen Rotz, den du da zeigen willst, den Twist, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, nicht vorne besser kaschierst und schon in der Mitte bringst, das lohnt sich ja gar nicht. Also das ist ja wirklich Quatsch.
Ja, vor allem.
Und was auch nochmal Quatsch ist, ist diese ganzen Nebenfiguren, diese ganzen namhaften Schauspieler, die wir aus allen möglichen Sachen kennen, dort reinzuschmeißen und denen nichts zu tun zu geben.
Wirklich.
Ist total verschwendet.
Also ich freue mich immer, wenn ich auch Hannah Waddingham sehe. Die lieben wir alle. Ich mag auch diese Kaya Scodelario. Scodelario, genau. So, die sehe ich auch immer ganz gerne oder sowas. Aber die haben ja alle nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Und die versuchen ja nicht mal was zu tun. Und wenn dann, so wie du gesagt hast, also der Twist, die Mutter vom Twist so ungefähr. Nee, das hier ist ja hier nochmal, ich will hier nicht spoilern, es sei denn, ihr wollt wirklich gewarnt werden, aber das ist ja optisch hier. Und ich saß da so, ja, hab Pause gemacht, hab Paula gesagt, das kann nicht ihr Ernst sein. Mhm. Das werden sie nicht machen. Und sie haben genau das gemacht. Und die ganze Zeit ist das total fein. Also ich denke mir dann auch, also wirklich.
Anyway, vor allem in diesem Close-Up-Setting, ne? Ja. Wo jeder praktisch der Dame, ne?
So. Ja, auch im letzten Drittel, da sind ja Poster und Fuck. Also, anyway, egal.
Naja. Egal.
Wir haben es geguckt, gut. Ihr müsst nicht, hört auf uns und lasst es bleiben.
Ja. Ja. Und wisst ihr, was das Beste für mich an dem Film war? Das Lächeln, was mir ins Gesicht gezaubert wurde, als ich am nächsten Tag, als ich eingetragen habe, dass ich diesen Film gesehen habe, auf Moviepilot in meine Liste gucke und da steht untereinander The Woman in the Yard und The Woman in Cabin 10. Hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, das war's best.
Na dann. Und wenn du jetzt nicht ganz abgeneigt bist, vielleicht hat ja dann die Keira Knightley bei dir nochmal eine Chance mit anderen Filmen. Ich meine, du guckst ja auch immer tatsächlich Liebe.
Oh, wie ich die hasse in dem Film. Boah, kannst du das nicht. Ich hasse ihren Charakter in dem Film so sehr.
Gut.
An dieser Stelle wird die Grenzlinie gezogen.
Ja, offensichtlich.
So sieht's nämlich aus. Noch ein Film, den wir in der 99-Cent-Aktion geschossen haben. Ich habe ihn geguckt. Ich weiß, Mo, hast du auch geguckt?
Ja.
Das war tatsächlich für mich ein Film, wo ich dachte, ja, das Setting mag ich ja, ist auch kammerspielmäßig. Denn wir verfolgen ein Pärchen, welches aus Spanien, aus Barcelona. Richtig.
Okay.
In die USA fliegt, um dort zu leben. Also die wollen wirklich...
Okay.
Wir wollen wirklich emigrieren und auf ihrer Zwischenstation, ich glaube in New York, landen sie zwischen, wollen dann weiter nach San Francisco.
Miami.
Nach Miami, um in Miami dann sesshaft zu werden. Und da werden sie aber am Zoll rausgezogen und werden hart verhört. Und das ist erstmal der Aspekt des Films, der sehr realistisch ist. Das kann durchaus passieren. Und diese Leute, diese Beamten auf diesen Flughäfen, die dann von der Heimatschutz und was weiß ich da, diese Leute verhören, das sind auch keine Feinden. Und die, das ist schon psychologische Kriegsführung, was sie da so machen. Und wir sind live dabei. Wir erleben, wie die beiden wirklich bis auf die Knochen dort drangsaliert werden mit einem wirklich schlimmen Verhör, welches echt viel in denen triggert. Und da sind wir so dabei. Und das ist erstmal positiv, aber ich finde, das hat sich für mich, also nach spätestens 30 Minuten hat sich das für mich komplett verbraucht. Also ich fand es dann nur noch öde. Es hat mich so angeödet. Ich fand das stinklangweilig, weil auch der Payoff gar nicht kommt. Also ich finde das Ende, ich dachte mir, wie? Abspann jetzt? Wie? Hä? Ist doch gar nichts rausgekommen. Was wollten ihr von mir? Klar war das vielleicht ein bisschen die Aussage, aber ich fand es als Zuschauer absolut unbefriedigend.
Und er sagt, also der Film geht gerade mal mit Abspann 78 Minuten. Also der ist schon ziemlich knackig. Ich weiß aber, was du meinst, aber das war, glaube ich, das ist schon Teil vom Ganzen. Wir erleben halt dieses Paar, die sehr glücklich miteinander sind und die sich auch schon länger kennen und das kann man sehen in der Art, wie die miteinander sind und so. Und dann kommen sie da an, haben gültige Visas, wollen in die USA einreisen und werden beiseite gezogen. Und damit beginnt dann eben dieses psychologische Spiel. Jetzt kommst du schon wieder.
Ich wollte nur kurz erwähnen, weil wir es diesmal wirklich vergessen haben. Der Film heißt Borderline Identität unter Verdacht. Ich wollte es nur mal erwähnen, wir haben es noch nicht gesagt.
Müsst ihr auch so eingeben, weil Borderline gibt es allerhand Filme, die so heißen. Also was für mich sehr gut funktioniert hat, dichte Atmosphäre und das besagte Kammerspiel, was wir auf dem Schiff leider nicht hatten, das haben wir hier. Der Film beschränkt sich sicherlich auch budgetbezogen, aber halt einfach auf sehr wenige Räume. Das ist ein Kontroll- und so ein Verhörraum, alles unmittelbar da an dem Flughafen. Er erzeugt auch sofort eine Spannung, die wir alle nachvollziehen können. Ich weiß nicht, ob du mal in die USA eingereist bist. Ich bin das und ich habe natürlich einen Fehler gemacht. und wurde dermaßen zusammengeschissen am Schalter, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also wirklich, ich bin nur an den Schalter gegangen und habe da was Falsches gesagt. Erstmal war das ans Schalter gehen falsch. Hier dürfen ja beide an den Schalter gehen. Bei mir und meiner damaligen Freundin war das nicht der Fall. Sie ist losgegangen, ich bin hinterher gedackelt und dann hat er mich zusammengeschissen, dass ich hier nichts zu suchen habe. Meine Fresse. Anyway, die beiden werden halt dann gleich beiseite gezogen, wissen nicht warum und werden auch ab dem Moment, so wie wir als Zuschauer, komplett alleine gelassen. Wir wissen nicht, warum sie rausgezogen sind. Wir wissen nichts über die beiden. Wir wissen auch nichts über die Leute. Haben die jetzt was ausgefressen? Wissen auch nichts über die Beamten. Haben die was gesehen, was wir nicht gesehen haben? Wird das hinterher noch irgendwie erklärt? Und diese Einreisesituation ist halt einfach die... Also erstmal ist es ganz platt. Ihr wollt rein und wir lassen euch nicht rein. Nicht so ohne weiteres. Aber es ist halt eben auch eine Metapher für Identität, Fremdenhass, Misstrauen und auch Machtausnutzung. Weil die Beamten sagen exakt das, was die Beamten Lust haben zu sagen. Und sonst sagen sie gar nichts und lassen die Leute da zum Teil, wie der andere Kollege da saß, etliche Stunden sitzen, ohne dass was passiert. Und Anschlussflüge sind dann natürlich, also das wird denen sehr subtil und schnell vermittelt, dass der Anschlussflug sowieso am Arsch ist. Ich mochte die Darstellung. Die beiden Schauspieler machen das gut. Er hat so eine leicht zittrige, nervöse Einstellung. Der nimmt auch ständig hier diese CBD-Tropfen, nehme ich an. Sind das oder sowas? Und seine Frau macht das auch. Beide sehr zurückhaltend, wobei sie eher so ein bisschen aufbrausend ist und er versucht halt wie so ein kleiner, verschüchterter Hund bloß nichts sagen, dann werden wir auch kein Ärger kriegen. Was man Negatives sagen kann, und das ist das, was dir aufgefallen ist, eben, also die minimale Handlung ist vielleicht nicht genug, um hier selbst nicht mal 70 Minuten zu laufen. Denn im Grunde kommt das erste Verhör und dann kommt ein weiteres Verhör und dann kommt ein langgezogenes, was ist hier los, bis hin zu, dass die beiden Hauptcharaktere sich plötzlich mal für einen Moment nicht mehr in die Augen sehen können, weil sie selber nicht mehr wissen, was ist hier los? Weil die Art, wie diese subtilen Fragen gestellt werden, einfach richtig unter die Haut gehen. Und man bekommt am Ende eben keine klaren Antworten. Es gibt diesen Payoff nicht, sondern einfach nur, es gibt dann eine Entscheidung und dann ist der Film zu Ende. Und das Erlebte spielt bei der Entscheidung nachher überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist natürlich so, das unterstreicht die Willkürlichkeit. Also das habe ich so mitgenommen. Es ist absolut willkürlich, was dem passiert. Es gibt keinen Grund. Und was sie durchmachen müssen, und das ist schon haarig, ist schon ziemlich intensiv und auf den Punkt gebracht, dass meiner Meinung nach mit wenig Mitteln genau die Wirkung erzielt, von der ich auch dachte, dass sie da passiert wird. Realistisch dargestellt, ich finde der Kontrollverlust, den die beiden auch erleben, auf unterschiedlichem Niveau, finde ich, haben sie super gemacht. Und ich fand den sehr spannend. Also ich kann den für einen schmalen Taler durchaus empfehlen.
Also, dass der gut umgesetzt ist, das gebe ich dir. Aber ich fand wirklich, der Film will das alles. Der will dieses immer wieder die gleichen Fragen, wo du schon genervt bist, ja, ich hab's doch kapiert. Und natürlich will der dieses Zermarternde. Und er will auch genau dieses Statement setzen, mit der Vehemenz, mit denen ihr die beiden bedroht habt, nicht diese Konsequenz, die zu erwarten wäre, zu ziehen, das ist auch krass. Klar, das gehört zur Aussage des Films. Mhm. Aber ich fand das wirklich auf so vielen Ebenen unbefriedigend und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Gut, dann hatte ich auch noch ab und zu mal so eine, ja, Menschen sind halt alle individuell, aber ich fand auch schon manche Sachen, die beiden manchmal machen, auch wirklich dumm. In Anbetracht der Situation, in der sie sich befunden haben, dachte ich mir bei ein, zwei Sachen, die nicht, so gemacht haben.
Aber nicht unrealistisch dumm. Ja, aber nicht unrealistisch. Ich glaube, wenn du einer Macht gegenüber sitzt, die absolute Macht hat in dem Moment, weil du weißt ja nicht, was das heißt, wenn die jetzt sagen, ja Freunde, Visum ist Visum, aber ihr fliegt mal schön wieder nach Hause, das ist ja die leichteste Variante. Aber gerade in einem Szenario wie jetzt, ist ja ein Verschwinden in irgendeiner Kaschemme auch keine, wäre ja auch kein Wunder. Ein Wegsein, ein Weggesperrt werden, bis wir die Dinge geklärt haben, und zwar nach unserer Zeit. Also ich konnte das nachvollziehen. Vielleicht, weil die aktuellen Ereignisse in diesem Kackland ich tatsächlich so sehe, dass das, was da jetzt gerade passiert ist, andauernd passiert. Leute werden vor Gericht, wo sie gerade versuchen, ihre Aufenthaltsgenehmigung zu bestätigen, werden sie weg von verhaftet, etc. oder sowas. Also ich finde, das hier ist ein ein tragischer Blick in das aktuelle Amerika, nur dass wir noch nicht mal richtig in Amerika sind, sondern immer noch nur auf dem Flughafen rumhängen. Ich konnte das alles nachvollziehen und es hat mich darin bestärkt, dass mein zarter Po auf jeden Fall die USA nie wieder betreten wird.
Oh. Also, ihr habt mich nicht so wirklich überzeugen können, dass ich in diesen Film auch reinschaue. Dafür ist mir der Payoff am Ende dann doch zu gering. Ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was in dem Film passiert. Habt ihr gut beschrieben. Vor allem die Zollbeamten dort, die waren anscheinend sehr eigensinnig, launisch und unberechenbar. Das sind alles Adjektive, die ich finde, wenn ich nach dem Word Wayward suche. Ich kann zwar gut Englisch, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich glaube, in diesem Zusammenhang eher missraten, oder Mo?
Ja, genau. Wayward ist eine Serie, die findet ihr auf dem Sender namens Netflix. Den kennt der ein oder andere vielleicht.
Wobei, der deutsche Beititel dieser Serie ist unberechenbar.
Die
Wayward unberechenbar.
Ach so.
Ja, da wollte ich noch ergänzen, weil es witzig ist, dass Steven das gerade so gesagt hat.
Ja, ich dachte, weil es ja irgendwie um Jugendliche geht und so und die sind dann vielleicht ein bisschen missraten, das hätte für mich jetzt eher von dieser Einsatzzusammenfassung, die ich kenne, hätte das besser gepasst. Aber gut.
Ja, alles gut. Aber ja, finden wir auf Netflix.
Ja, richtig. Finden wir auf Netflix. Ich hatte die Hoffnung, dass es in irgendeiner Form mit Wayward Pines zu tun hat. Das ist eine sehr seltsame Serie, die 2015 lief mit zwei Staffeln. Produziert von M. Night Shyamalan, die natürlich ganz klar eine Hommage dann wieder sein sollte an Twin Peaks und so. Und siehe da, ist es nicht. Gar nicht. Dann habe ich gedacht, ach, guck mal, hier macht ja May Martin mit und die wird Steven auch kennen, weil Steven und ich ja ganz große Fans von Taskmaster sind und May Martin in einer Folge Taskmaster waren und die war mir vor Taskmaster komplett unbekannt und ich dachte, naja, das wird dann schon so ein Comedian sein, was sie auch ist. Sie hat auch zwei kanadische Comedy Awards gewonnen und siehe da, das hier ist überhaupt keine Komödie. Es wird also irgendwie nicht so richtig besser. Ihr merkt schon, ich bin kein Riesenfan. Mal ganz subjektiv, das Setting ist toll. Es geht darum, dass eben eine abgelegene Einrichtung für schwierige Teenager, merkwürdige Kleinstadt, Geheimnisse, das ist alles so Twin Peaks, Wayward Pines und das hätte auch entsprechend halt eben durchknallen können. Es macht ihr dann auch noch natürlich die großartige Toni Collette mit, die prangt euch auch vom Thumbnail, weil May Martin kennt halt hier keinen Schwanz. Die kannst du nicht aufs Thumbnail tun, auch wenn sie die eigentliche quasi Hauptperson ist in diesem Ding. Es geht dann um Mord, um Lügen, Betrügen und Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Ich will da gar nicht so viel erzählen für den Fall, dass ihr das doch gucken wollt, weil dann ist das eine falsche Wort, ist dann schon irgendwie so ein Spoiler. Ich fand das Ganze langsam und sehr ermüdend. Ich finde, May Martin ist keine gute Schauspielerin. Sie soll das hier tragen und irgendwie sind ihre Schultern nicht groß genug. Die Spannung wird nicht konsequent gehalten. Es gibt so Momente, da denkst du, oh ja, wenn ihr jetzt weitermacht und jetzt kommt das Endding, dann habt ihr einen geilen Cliffhanger und dann ist auch immer die Salami wieder raus. Oh, schade. In der ersten Episode werden immer noch so Rätsel und Andeutungen gemacht, wo man sich fragt, geil, ja, wo geht das bloß hin? Und dann bist du an der letzten Folge, 8 sind es, und dann hat die Auflösung nichts mit dem zu tun, was du vorne gesehen hast. Und das, was du dann siehst, wirft noch mehr Fragen auf, was auch für eine Miniserie, die ist zu Ende, die wird nicht weitergeführt. Ist das dann halt irgendwie so inkonsistent? Die Reparationsschulen, so hießen die, also wo Leute wirklich hingebracht wurden und dann quasi indoktriniert mit, das ist richtig, das ist falsch, Jugendliche mit Problemen, die dann an den Machtstrukturen kaputt gingen, das ist ja ein Riesenpotenzial, da haben wir ja schon Filme und Serien drüber gesehen, sei es jetzt auch mit kirchlichem Hintergrund oder halt eben auch tatsächlich staatlicher bedingt, aber das hier ist wie so, das ist hier dieser Plastikrand am Käse. Den gucken wir uns an. Wir gehen aber nicht in den Käse rein. Das ist hier so oberflächlich, dass du siehst, ja, hier ist irgendwas und das stimmt auch nicht. Aber die Aussagen, die hier getroffen werden, was die Leute sagen, was die Leute dann quasi auch als Erkenntnis dir dann sagen, so, ach ja, und das war so, weil. Dann denkst du so, ey, das ist doch blödes Geschwafel von dir, weil du nicht auf den Punkt kommen willst, weil wir noch zwei Folgen haben. Und am Ende dieser zwei Folgen ist das Geschwafel immer noch im Raum und es ist nicht ausdiskutiert. Also es gibt keine detaillierte Beendigung vom Ganzen. Ich fand es super enttäuschend. Setting wäre toll, könnte man viel mitmachen. Ich müsste jetzt ins Spoiler-Territorium gehen, um euch noch zu erklären, was alles scheiße ist und falsch läuft. Das machen wir aber nicht. Denn wenn ihr die Serie bis jetzt nicht geguckt habt, wegen mir müsst ihr es nicht machen.
Gut, wegen mir dann auch nicht.
Nee. Ja, ich hatte zumindest aufgehorcht, als die erschienen ist, weil ich halt auf dem Thumbnail Toni Collette gesehen habe. Aber anscheinend ist das ja eine Mogelpackung.
Nee, sie ist, so Toni Collette ist nonstop da. Die ist auch 8 von 8 Ach so. Folgen. Das okay. ist schon so. Die sind alle, also fast alle sind die ganzen Folgen da, bis aus Gründen die eine oder andere Person, die diese Serie nicht überlebt. Aber ansonsten, die meisten Leute, also ich sag mal so, du hast Mae Martin, du hast Sarah Gadon und dann hast du noch 2 andere Mädchen und Toni Collette. Und um die dreht sich's mehr oder weniger. Und dann kommen noch so ein paar andere Leute dazu. Die bleiben aber alle sehr, sehr, sehr blass. Auf einer Zahlenskala würde ich dem Ganzen vielleicht eine 6 geben. Wobei 8 Folgen, fast 8 Stunden, ist nachher das antiklimatische Ende. Das wird, also das ist so ein Ende, da würde der Steven sagen, also nur deswegen gucke ich rein. Wirklich so ein Ende ist das.
Okay. Wow.
Na gut.
Aber ja, also du hast es ja anklingen lassen. Der ein oder andere, der ist nach der Serie auf jeden Fall verstorben.
Ja, oder? Ha, alles klar.
Oh ja, Mann. Hallo, ich bin heute voll in meinem Element.
Ja. Oh Mann. Also, was der Steven mit dieser zarten Überleitung anteasern wollte, ist, dass wir jetzt über einen Klassiker reden, und zwar Departed.
Unter Feinden im Deutschen.
Unter Feinden ist der deutsche Beitil, genau, ja, ja.
Witzig ist irgendwie, es ist jetzt der 2. in der Reihe Klassiker. Ihr habt zu dem Zeitpunkt vielleicht schon den Jingle gehört. Und eigentlich eine der Regeln, die irgendjemand rausgepupst hatte, war, ja, dann Filme, die mindestens 25 Jahre alt sind, ist mit dem 2. Film hier schon nicht erfüllt.
Ja.
Naja,
aber von 2006. Der andere, der was rausgepupst hat, hat auch gesagt, das sollten wir immer zu 4. machen. Das machen wir auch nicht. Also insofern, die Definition von Klassiker, die wächst noch in uns. Also genau. Wenn jemand sagt, Schweinchen Babe ist auch ein Klassiker, weil den alle gesehen haben in den 90ern, dann reden wir demnächst über Schweinchen Babe.
Ja, und der ist auch über 25 Jahre her.
Und der ist auch brillant.
Ja. Aber wir gucken jetzt, wir haben Departed geschaut, aber wo wir gerade bei Schweinchen Babe sind, da spielt nämlich hier James Cromwell mit, und der spielt mit bei einem Film, den ich besser finde, viel besser als Departed, der ein ähnliches Thema hat, nämlich L.A. Confidential, ist jetzt aber hier nicht Teil des Themas.
Kann ja noch ein Thema werden.
Wäre gut, also das ist ein Top-Film. Departed, Martin Scorsese hat diesen Film gemacht, in Anlehnung an einen anderen Film, nämlich, wie heißt der? Internal Affairs?
Mhm.
Heißt der, genau. Das war ein chinesischer Film?
Japanischer, glaube ich. Oder?
Japanisch?
Ich glaube, ein japanischer Film.
Ich bin nicht ganz sicher. Asiatisch, können wir sagen. Es ist alles über einen Kamm geschoren. Das ist ganz einfach. Das können wir als Europäer am besten.
Hongkong-Thriller.
Hongkong, also China. Ne? So, ja. Na, Hongkong gibt's doch nicht mehr, oder? Ist doch jetzt China.
Mhm.
Ja, also bin ich ja nicht ganz falsch. So, China. Bin bei China. Also Geografie, kannst du mir alles fragen, kenne ich. wir sind jetzt also, genau, Martin Scorsese hat ein Remake des dieses sehr guten Internal Affairs gemacht und hat sich hier namhafte Schauspieler zu der Zeit genommen. 2006, da hatten wir einen sehr jungen noch Leonardo DiCaprio, wir hatten Matt Damon, wir hatten einen brillant aufspielenden Jack Nicholson. Das waren alles so große Namen, die sich hier in dieser Geschichte tummeln. Und im Grunde genommen ist das ein Polizeifilm. Ja,
und Marky Mark, ne? Entschuldigung, aber Marky
Mark. Entschuldigung, da ist die Brücke. Ja, genau. Und Martin Sheen auch. Spielen hier alle mit. Und im Wesentlichen geht es darum, wir lernen ziemlich am Anfang des Films Mafia-Gangster, gespielt von Jack Nicholson, kennen. Der ist da so eine ziemliche Macht auf der Straße, und wir lernen ihn so kennen, wie er da so macht, was er macht. Und auch für die Leute auf der Straße da ist, und da ist auch ein kleiner Junge, den er fördert und immer schon ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, und der wächst zu einem jungen Mann heran, gespielt dann von Matt Damon, und der wird von ihm auf der Polizeiakademie eingeschleust, und da der ziemlich pfiffig ist und sehr, sehr ehrgeizig und fleißig, steigt der auch irgendwann mal auf in so eine Spezialeinheit bei der Polizei, und das ist natürlich sehr praktisch für Jack Nicholson, denn der kann den immer als seinen persönlichen Spitzel benutzen, der eben alles steckt, welche Aktion gerade, welche Razzia geplant wird, und der kommt immer aus dem raus, fein säuberlich, und damit Damon hier so ein absoluter Saubermann ist, ein absoluter Musterknabe, verdächtigt ihn niemand. Und da das so ist und die einfach nicht wissen in dieser Spezialeinheit, wie sie diesen Gangstertypen fassen sollen, schleusen sie einen anderen, ganz im Gegenteil dazu, ziemlichen Rabaukentypen, der von der wirklich aus der letzten Scheißfamilie kommt, gespielt von Leonardo DiCaprio, schleusen ihn bei den Mafia-Strukturen ein. Und dann kommt es irgendwann mal dazu, dass jeweils der eine den anderen suchen soll, der Spitzel ist, und umgekehrt. Und das ist am Ende eine große Verwirrgeschichte zwischen Leuten, die sich gegenseitig suchen, undercover arbeiten, sich verraten, nichts voneinander wissen und jeder irgendwie versucht, hinter das Ganze zu kommen. Und das ist Departed unter Feinden. Steven, ja. Hattest du den zum ersten Mal gesehen?
Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich bin ja bekanntermaßen so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Scorsese. Das ist ja nicht mein liebster Regisseur. Und die Filme schwanken bei mir ja sehr von konnte ich gar nichts mit anfangen bis zu ja ziemlich gut. Also ich finde zum Beispiel Wolf of Wall Street gut und ich finde auch Shutter Island sehr gut. Also es sind ja eher so seine späteren Werke. Aber konnte ja zum Beispiel mit Goodfellas, mit diesem Klo, überhaupt gar nichts anfangen. Und
ja, es ist wirklich. Ich krieg so Nierenschmerz, wenn ich das höre.
So ein überbewerteter Kackfilm, wirklich.
Das sind die Momente, ohne Worte, in denen ich mir wünsche, dass wir einen Videopodcast hätten. Einfach jetzt Mozu zu gucken, wie er komplett desillusioniert ist und einfach keinen Bock mehr hat, an diese Spielzeit zu nehmen. Wie ein
weiches Fruchtgummi, ey, wirklich.
Das
gefällt mir.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den Film hier insgesamt auf jeden Fall sehr spannend fand. Ich fand den auch gut gemacht. Ich finde, man sieht ihm sein Alter an und gefühlt wirkt. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass er von 2006 ist, hätte ich gesagt, der ist von Ende der 90er gewesen, so von der Machart her. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur so eine DVD-Qualität gesehen habe. Das ist das eine. Das andere ist, der ist mal wieder viel zu langer Film. Ist einfach viel zu lang. Finde ich, trägt sich jetzt auf ganzer Ebene nicht durch. Und ich habe ein ganz, ganz großes Problem, was die ganze Story für mich komplett madig macht und wo ich wirklich, als das passierte, direkt dachte, Leonardo DiCaprios Charakter ist ein Polizist, alle wissen das. Und ja, dann wird irgendwie gefaked, dass er im Knast war und dann kommt er wieder raus und dann wird er da eingeschleust. Und dann kriegen die raus, es gibt eine Ratte. Und keiner kommt auf die Idee, dass er das sein könnte. Keiner in dieser verkackten kriminellen Organisation, die mit nichts anderes als mit so einem Scheiß sich auseinandersetzen, kommt auf die Idee, das könnte der Bulle sein. Der ehemalige, also wirklich, ich finde, das macht mir den ganzen Film so ein bisschen madig, weil das ist so dumm. Also das ist das allererste, was mir in diesem Moment eingefallen ist.
Ja, aber also wer weiß denn deiner Meinung nach, dass er ein Cop ist?
Das wissen die ja, das wird ja auch mehrmals drauf angespielt, ja. Er wird ja schon fast nicht in ihre Reihen aufgenommen, genau deswegen.
Direkt am Anfang, in einer der ersten Szenen.
Geschichte, die ja da, also klar, wenn man das nicht, dann... Und,
also
ja.
das fand ich seltsam.
Ich bin ja schon zufrieden, dass er den jetzt nicht auch schon gleich gesagt hat, selbe Topf wie oh Gott.
Ja. Nee, ja, also okay. ich springe mal Steven bei. Ich hatte es nämlich, ich weiß nicht, ob ich es on-air gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es euch so gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Film gucken. Da hatte ich gesagt, ich habe den damals gesehen, was bei mir aber auch dann eben gut 15 Jahre her war. Und ich weiß, ich habe den damals schon sehr enttäuscht aufgenommen, weil das damals schon ein Film war, der hat sehr gute Kritiken damals gekriegt, wurde immer hochgehalten als einer der besten Filme dieses Jahres, wenn nicht sogar des ganzen Jahrzehnts und so. Also der wird sehr, auch heute noch sehr, sehr hoch gehypt. Und ich weiß, damals fand ich den schon nicht so geil. Ich fand ihn gut. Ich habe den, glaube ich, damals so 7 von 10 gegeben. Ich fand ihn gut. aber nicht so überragend. Und ich weiß auch sogar noch genau, warum ich den damals nicht so gut fand. Und war jetzt einfach trotzdem gespannt, den zu gucken. Und ich hatte jetzt wieder die ganzen positiven Sachen, sehe ich bei dem Film. Ich habe minimal besser bewertet. Ich bin jetzt bei einer 7,5. Aber ich finde nach wie vor, ich finde auch sehr überbewertet. Also ich finde, das ist ein Film, ich fange mit einem Positiven an, der hat wahnsinnig tolle Schauspieler. Alle machen hier einen Bombenjob. Also genau das, was die machen sollen. Nee, nicht alle, stimmt nicht. Ich finde in diesem Film Vera Farmiga komplett nutzlos. Also diese Figur hätten sie sich wirklich klemmen können. Die trägt zu gar nichts bei in diesem Film und sie spielt auch miserabel schlecht. Ich glaube der nichts. Und das ist eine, gut, ich wollte das Positive jetzt sagen, komme ich gleich dazu. So. Positive, also Schauspieler wirklich toll, Jack Nicholson brillant, DiCaprio hier auch wirklich on point. Matt Damon spielt auch genau dieses leicht spießige und so, super geil. Macht wirklich viel Spaß und er ist echt spannend und der Film, kannst du dem nicht nachsagen, der hat eine wirklich interessante, spannende Katz-und-Maus-Story geschrieben. Mit vielen Wendungen, die wirklich sehr komplex ineinander greifen. Ich habe mich mehr als einmal dabei ertappt, dass ich einen Knoten im Kopf hatte und dachte, wer will jetzt wem gerade schnappen und wer will wem was vorspielen und der muss das dem aber nicht vorspielen, weil der weiß das ja und boah, keine Ahnung. Also das ist wirklich gut gemacht. Aber es kommt eben genau dazu, dass ich zwei Riesenprobleme mit dem Film habe. Problem Nummer eins, er ist unglaublich konstruiert. Also wie viele Zufälle hier zusammenspielen, dass die Story so passiert, wie sie hier über 155 Minuten erzählt bekommen, ist schon wirklich doll konstruiert. Also da ist jeder Aspekt, der da vor sich geht, ist ein purer Zufall. Also da ist nichts, wo du dir sagst, ja, das ist total realistisch, dass das genau so passiert. Das muss ich dem Film wirklich ankreiden, dass der hier, wenn da ein was nicht so passiert, wie es der pure Zufall will, dann fällt der ganze Film wie ein Kartenhaus zusammen. Das ist wirklich so. Und das andere ist, und das finde ich viel schlimmer, das hätte ich nämlich anders erwartet, das war nämlich genau der Aspekt, wo ich dachte, da erzählt der Film mir vielleicht was ganz Tolles. Der macht Themen auf und hat keine Metaebene. Oh. Der ganze Film ist unglaublich toxisch männlich, aber wirklich unterste Schublade toxisch männlich, alle Macho-Klischees. Der Film ist sehr fremdenfeindlich, du wirst permanent mit Rassismus und mit weiß ich nicht, irgendwelchen männlichen Gehabe zugeballert. Und der Film hat nichts, was er da dazu sagt. Er kommentiert es auch gar nicht und es gibt auch keine Sache, die dagegen steht. Also zu allerletzt der unglaublich klägliche Versuch einer Frauenrolle mit Vera Farmiga in diesem Film. Also wenn am Ende wenigstens irgendwie rauskommen würde, dass all dieses toxisch-männliche Gehabe dazu führt, dass sie zu blind sind, um irgendeine Wahrheit zu sehen und dann die Frau am Ende die ist, die was Bestimmtes auslöst oder so. Aber das passiert alles nicht. Das sehen wir alles in diesem Film nicht. Und deswegen finde ich, laufen diese ganzen Macho-Scheiß-Sprüche und dieses harte Kerlgehabe und diese Rassismuskeule voll ins Leere für mich. Und das hat für mich nochmal ein bisschen schlechter gemacht.
Das habe ich nicht erwartet, dass ich jetzt der Einzige bin, der den Film hier richtig gut findet. Und
7,5 ist nicht schlecht, aber
nein,
ich habe Kritik.
Nein, aber es ist nicht gut genug. Also erstmal ist er nicht zu lang. Wenn irgendwas jemals einen Director's Cut verdient hätte, dann das. Aber braucht man nicht, weil da ist schon alles drin. Metaebene, das Ding ist voll mit Metaebene. Also.
Ja, zeig sie mir, hab ich nicht gesehen.
Die Ratte, Sinnbild für Verrat und Lug und Trug.
Ja, das ist eine Metapher.
Schuld, Sühne, das katholische Erbe. Du hast hier Costello, das ist der Sünder. Du hast Sullivan, das ist die Schuld. Du hast diesen, wie heißt er, Costigan, der ist das Opfer. Es gibt am Ende keine Erlösung für niemanden davon. Wir spoilern übrigens, ne? Nur falls ihr das da draußen noch nicht gemerkt habt. Dann dieses Doppelgängermotiv. Wer bin ich, wenn keiner weiß, wer ich bin? Und wenn ich dann mittendrin auch vergesse, wer ich bin, denn den beiden Charakteren, unseren Rattencharakteren, sage ich jetzt mal, geht's ja genau so. Und dann das Finale, der Tod ist die einzige wahre Reinigung. Zwar ein Ende ohne Erlösung, aber wenigstens ein Ende. Dann gibt's jede Menge Farben und Symbole, die da immer wieder kommen. Also ist schon drin, aber wenn er dich halt eben
das
nicht so...
Das ist Symbolismus, aber keine Metaebene.
Naja.
Also es ist nicht tiefgründig, weil es keine Conclusio eines übergeordneten Thema.
Schuld-Sühne-Ding, das ist doch nicht symbolisch. Das ist doch einfach, das ist doch eine Metaebene. Ja. Gut, also ihr habt das so ein bisschen klein gehalten. Der war in dem Jahr tatsächlich der erfolgreichste Film. 4 Oscars, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt.
Und Marky Mark hat auch noch eine Nominierung bekommen für seinen Charakter.
Marky Mark, Markmann.
Ja, aber was macht der? Der faltet die ganze Zeit einfach nur, weil er denkt, ich habe so dicke Eier, Leute, zusammen. Das ist alles, was dieser Mann in diesem Film macht.
Ja, weil das vielleicht in Boston in der Zeit, in dem Police-Setting eben das ist, was man macht. Ich war heute bei meiner alten Firma und rate mal, was 2025 für einige Leute immer noch ein Ding ist. Dass sie Leute in einem Meeting anschreien. Meine Ex-Kollegen müssen sich anschreien lassen von irgendeinem Hi-Yo-Pai, der kein bisschen Fachkenntnis hat, sondern einfach nur, weil er eine Nummer höher ist. Weil er meint, ich habe den Größten und mir widerspricht keiner. Genau das passiert heute noch, das passiert hier auch. Muss man ihn dafür nominieren? Nein, muss man nicht.
Finde ich auch gut, dass das in diesem Film ja gezeigt wird, aber mir fehlt der Kommentar, die Konsequenz, das Gegenstück, irgendwas, das kriegst du in diesem Film
der Kommentar,
einfach nicht.
Die Konsequenz ist ja hier relativ klar. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, es gibt hier keine Erlösung für niemanden. Gar nicht. Naja,
Marky Marks Charakter, das größte Arschloch eigentlich im Film, ist der einzige, der am Ende noch lebt.
Ja, nur weil es eben keine Konsequenzen. Es gibt nur eine Erlösung im Sinne von einer Bereinigung der Tod. Es geht ja auch um die Ratten. Es geht nicht um das Drumherum. Es geht ja um die beiden, die sich dann in dem ganzen Dilemma halt eben auch verlieren. Es gibt hier keine Helden. Es gibt ja eigentlich, sind alles Arschlöcher. Streng genommen müsste da irgendwer eine Bombe reinwerfen, dass sie alle hin wären. Dann wär's. Das der Film zeigt, dass dieses System auf Lügen beruht und die Wahrheit deswegen nicht überleben kann. Und am Ende, und das wissen wir ja auch aus dem Leben, eins der Arschlöcher überlebt immer. Sonst wäre Merz jetzt nicht Bundeskanzler. Das ist halt einfach so. Der war immer schon dumm.
Amen.
Ist er
Amen,
jetzt immer meine noch Freunde. Und das wird sich nicht ändern. Wie gesagt, mir tut das weh, dass diese versteckte Symbolik und die religiösen Motive und dass er das alles nichts gegeben hat, war bei mir auch erst nach dem mehrfachen Sehen und weil ich einfach, ich liebe diesen Film. Ich finde, das ist einer der spannendsten, die Scorsese gemacht hat. Er hat auch ein paar Dots gemacht, also ein paar Filme, die ich wirklich auch nicht nochmal sehen muss und so. Wissen wir alles. Aber das hier ist ein Ding,
auf der Flower Moon.
Der ist für mich hier super. Also dieses Spiel mit Identität und Doppelleben und die Kritik, die da drin steht, dass du diese beiden Charaktere hast, die sich da in dem ganzen Ding da eben verlieren und so. Ich und wie er gedreht ist, wie der aussieht, ich finde das geil. Der Einsatz von Musik finde ich super. Ist für mich ein moderner Klassiker. Also psychologisch tief. Ich habe den lange jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe mir jetzt die 4K gekauft und der sieht einfach super geil aus. Der macht richtig viel Spaß und ist halt tiefgründiges Kino. Ja, muss man auch sagen, dass man da in den 2000ern noch machen konnte. Jetzt geht das halt irgendwie nur noch schwieriger oder gar nicht mehr. Und auch die Großen verlieren sich natürlich. Aber ich hatte immer beim Gucken immer so ein unterschwelliges Gefühl von Spannung und das zieht sich für mich eben durch den ganzen Film. Deswegen ist der für mich auch nicht zu lang.
Ja, gebe ich dir. Ich finde ihn ja auch nicht zu lang. Muss ich auch sagen, ich fand ihn sehr kurzweilig und spannend durchweg. Das gebe ich dem Film. Deswegen habe ich ihn ja auch eine 7,5 gegeben, weil du beim Gucken bist du drin. Und du wirst da so voll reingesogen in dieses Katz-und-Maus-Spiel und immer wieder hin und her. Das ist sehr spannend. Und ich, wie gesagt, ich kann mich nicht satt sehen an den drei Hauptfiguren. Also an DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson. Die sind alle drei völlig brillant in diesem Film. Das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, dann dieses Drumherum, dieses Konstruierte, das war auch das, was mich 2006 schon extrem gestört hat. Also genau diese Szene in dem Fahrstuhl, wo der eine den anderen abknallt und der den wieder abknallt und der den dann abknallt, da dachte ich mir, Leute, habt ihr noch einen Twist vielleicht? Irgendwo kommt noch der Milchmann um die Ecke und holt auch nochmal eine Waffe raus und ballert den Schädel weg. Weiß ich nicht. Also das hat mich damals schon gestört, hat mich auch jetzt gestört. Sei es drum, viele finden viele an dem Film toll. Aber unterm Strich will ich es jetzt auch nicht so negativ aussehen lassen. Ich fand ihn durchweg spannend, auch für seine Lauflänge, und der ist schauspielerisch geil. Den kann man schon auf jeden Fall gucken. Manch einen gefällt er mehr als mir jetzt, aber für mich ist es eben kein perfekter Film.
Also Jungs, wir müssen auf jeden Fall für diese Klassiker oder auch für diese Filme, die wir festlegen für die Folgen in Zukunft, auch nochmal irgendwie ein bisschen Variation reinbringen, weil ansonsten ist das, glaube ich, ein Scheidungsgrund für meine Frau. Also musst du jetzt Heat, Departed, Play Dirty konntest du auch überhaupt nichts anfangen, und da hat sie mich dann irgendwann angeguckt und sagte, ey, wir müssen auch mal was gucken, was ich gucken möchte. sonst kann ich irgendwann
nicht
mehr mitmachen.
Ich will nicht schon wieder Antichrist gucken.
Ah, oh, Mensch, aber das, da hast du deine Metaebene, nicht nur, oh, da hast du 5000 davon. Aber wunderbar. ich habe noch mal eine Frage zum Film. Vielleicht bin ich ja nur der bräsige Vollidiot, der es nicht gerafft hat. Billy, der Charakter von Leonardo DiCaprio, der hat in weiser Voraussicht, dass er wahrscheinlich bald tot sein wird, ja einen Briefumschlag an Madeline gegeben.
Ja.
Und hat gesagt, erst öffnen, wenn mir was passiert. Und man erfährt nie, was da drin ist. Es gibt keine Szene dazu.
Ja, aber deswegen also, wird der,
muss ich das irgendwie erschließen?
Mit Damon am Ende erschossen, meine ich. Weil sie den Brief gelesen hat und an den an Marky Mark die Information weitergeleitet hat.
Ja, okay.
So habe ich so gedeutet.
Auf jeden Fall, also das ist ja von Scorsese mit Absicht offen gelassen. Es ist ja eben eine, du kannst hier deine eigene plausible Deutung, so wie du sie brauchst, dir zusammenbauen. Wir wissen ja, dass er diverse Unterlagen hatte, die vielen Leuten gefährlich werden kann. Und wenn ihm was passiert, dann ist ja schon klar, dass man dann mit diesem Umschlag oder mit dem Inhalt irgendwie
ihn rankriegt
oder dass da Beweise drin sind über das Doppelleben eben von dem Colin Sullivan, also von Matt Damons Charakter, weil Billy wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass Colin der Maulwurf war, und ich habe für mich immer so verstanden, dass das da drin stand, aber dass es keine Rolle mehr spielt, weil das ist ja wieder so ein Ding, was soll sie denn jetzt machen damit? Selbst wenn sie was in der Hand hat, will sie sich auch in diese sowieso nur erlogene Fantasiewelt begeben, im Sinne von sich dann auch noch irgendwie symbolisch auch noch zu Kreuze tragen lassen, weil dann wäre sie ja auf dem Kieker und wäre dann die Nächste wahrscheinlich. Und es ist ja immer so dieses Ding, so nach dem Motto, wenn ich jetzt tot bin, dann kannst du wenigstens losgehen und die Wahrheit sagen. Das, was er nicht gemacht hat. Ja, aber mit welchem Recht gibt er ihr dann diesen Umschlag? Also ich finde, da kann man viel reinlesen, wenn man will.
Ja, das kann man. Was mir gut gefallen hat, war dieser Kniff, dass das ganze Leben von Leonardo DiCaprios Charakter dreht sich wirklich um dieses Doppelleben. Der kommt damit einfach nicht zurecht und das wird sehr spürbar. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es bei Matt Damon ähnlich. Bloß, dass der es nicht so nach außen trägt. Sondern du hast zwar, er macht nach außen schon das Gefühl, dass er alles unter Kontrolle ist, ein absolutes Saubermann, Musterknabe-Leben hat, aber du merkst trotzdem, bei dem läuft halt vor allen Dingen auch in der Beziehung halt gar nichts, weil der auch nur dieses Leben hat. Und für beide ist diese Tatsache das ganze Leben und das dreht sich nur darum. Und Jack Nicholson interessiert das einen absoluten Scheiß, der halt alle noch ans FBI verkauft parallel. Das ist halt schon ein cooler Kniff so gewesen, als er das am Ende rausfindet.
Alles unecht ist, alles ist gelogen, alles hat nichts hat Wertigkeit. Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Loyalität und Verrat und Identität und eben Täuschung über die eigene Identität. Die beiden haben keine Identität mehr. Das, was sie mal waren, sind sie nicht mehr. Das, was sie jetzt sind, wollen sie nicht sein. Sie kommen da aber auch nicht raus. Und dann hast du halt den Typen, der wirklich total opportunistisch nur sagt, wenn ich den jetzt dahin verkaufe, dass ihr das so mache oder sowas, dann ist mein Leben schöner. Scheiß auf alle anderen. Und in diesem Lügenkonstrukt, in dem sowieso schon jeder nur lügt oder sowas, finde ich halt eben auch, dass man DiCaprio da ansieht, eben was er für einen Schmerz die ganze Zeit so in sich trägt. Ich finde, er spielt das wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ich finde halt eben auch, der Film, der zeigt halt ganz viel. Eben auch diese dünne Linie, und der bringt dich dazu, dass du dich selbst fragst, was würdest du denn tun in diesem Ding? Aber es gibt keine Antworten. Gibt's nicht, weil du das nicht weißt. Und du weißt nicht, würdest du diesen Schritt machen, wenn man jetzt zum Beispiel Donnie Brasco nimmt, ne? Wo auch eine Person undercover ist und in diesem Undercover-Job ein eigenes Leben führt, das nichts mehr mit dem zu tun hat, wo er herkommt. wo es auch zu gefährlich ist, aus dem Undercover-Job rauszugehen und sich dann also er freundet sich dann an mit den Leuten, über die er spitzelt die ganze Zeit. Was macht das mit deinem Kopf? Nichts ist real. Keiner deiner Freunde ist deine Freunde und echte Freunde kannst du nicht haben, weil dir die Schnauze vielleicht nicht halten. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ich noch einen zweiten Film eben, du hast vorhin L.A. Confidential gesagt, ich finde, die passen vom Thema nicht richtig gut zusammen. Ist ein brillanter Film, gar keine Frage. Passen vom Thema nicht, da würde ich doch schon eher Donnie Brasco nehmen, um eben zu sehen, was macht das mit dir? Weil du beim Donnie Brasco einen Payoff kriegst. Der Spitzel tritt raus aus dem Spitzelsein und tut etwas, um wieder im Leben anzukommen. Ob es ihm gelingt, spielt dabei keine Rolle, sondern einfach, er tut erstmal die ersten richtigen Schritte. Das können die beiden hier nicht mehr. Hier ist klar, ab einem gewissen Punkt, das hier geht schlecht aus für alle, die dabei sind.
Ja.
Und ja, ich mag den immer noch, merkt er ja. Geiles Teil, fertig.
Ja, Mo, also man merkt, bei dieser Art des Genres liegen wir einfach oft sehr weit auseinander. Das ist einfach nicht mein Ding, so im Großen und Ganzen.
Du bist halt kein halber Spaghetti und nicht so aufgewachsen wie ich. Sonst, weißt ja, du, die hättest du mit der Muttermilch gekriegt. Also wie oft ich den Paten mit meinem Papa geguckt habe, beziehungsweise wie oft er lief, kann ich gar nicht zählen.
Ja. Und bei mir ist es dann mit anderen Filmen so, ne? Ich habe damals mit meinem Vater halt Stirb langsam und Terminator 2 geguckt. Deswegen haben die bei mir, ich meine, davon abgesehen, dass es großartige Filme sind, aber
ja.
Haben die natürlich auch einen extrem hohen Stellenwert. Das ist immer so. Also die Zeit in und das, was einen zu der Zeit umgeben hat, und wenn es dann vor allem noch so im Aufwachsprozess ist bei den Eltern, da spielt einiges mit rein und dann bleibt das hängen. Das verstehe ich auch. Und das ist ja auch kein schlechter Film. Also ich habe mir ja nicht so runtergemacht wie Goodfellas das Klo, aber ansonsten...
Sag das doch nicht nochmal so. Hab doch auch mal Rücksicht auf die Gefühle von dem Mann.
Nein.
Ist doch gar nicht.
Ja, ich weiß, ich mach das ja nur...
Ich mach das nur es ist nicht sein Genre und deswegen möchte ich auch nicht, dass er weiter in diesem Genre rumfischt. Das ist halt nichts für ihn und dann lassen wir das.
Um noch mehr Dolche in deine Richtung zu werfen. Ja, ja. Das würde passieren.
Ja, es ist natürlich so, weil du das vorhin gesagt hast und das verstehe ich auch. Deine Sofabegleitung möchte auch mal was gucken, was vielleicht ein bisschen mehr ihren Dings. Aber es muss in diesem Bereich Klassiker, was als Klassiker gilt oder sowas, ist natürlich eine relativ freie Interpretation. Aber es gibt halt Filme wie die, die wir auf diesem komischen Poster haben. Das nicht makellos ist, gar keine Frage. Aber pick doch einfach mal einen, damit wir dann beim nächsten oder übernächsten Mal einen Film haben, wo ihr beide gesagt habt, die haben wir beide geguckt und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja, das Ding ist ja, dass sie es sogar versucht, aber sie schläft halt tatsächlich bei den Filmen auch einfach.
Also dafür auf jeden Fall unseren Dank an deine Sofabegleitung, dass sie mitmachen will. Super. Auch an die Sofabegleitung von Berg, auch an die von Sandro und auch an meine. Auch Paula versucht es sehr oft. Guckt mich dann manchmal seltsam an und sagt, das guckst du mal schön alleine weiter, ich gehe ins Bett. ja, das ist ja auch fair. Wir haben auch noch einen Fernseher im Bett, das heißt, sie kann was anderes gucken und ich sitze halt da unten und hab meinen Spaß. Das ist bei dir, Steven, ja nicht so richtig gegeben. Insofern gibt's nur, wenn ihr ins Bett geht, dann geht ihr ins Bett und dann ist das fertig. Also insofern, ich bin schon ganz gespannt, was du mal selber pickst. Im Moment bist du schon tatsächlich ein bisschen von uns überfahren. Wir werfen die Filme hier rein wie ja, Wassergranaten. Komm du mal um die Ecke mit was Eigenem.
Also genau. Das werde ich auf jeden Fall mal machen und ich bin aber trotzdem froh, dass ich schon auch so ein bisschen mal auf den einen oder anderen Film gestoßen werde, weil, wie du ja sagst, Departed, meine damals bester Film geworden, ist ja durchaus einen, den man schon mal gesehen haben sollte, ja, und dass er mir jetzt vielleicht nicht so gefällt wie dir, das steht dann auf einer anderen Seite, aber das ist ja schon nicht ganz schlecht, dass er mich da ein bisschen drückt, aber... Ich nehme das mit und ich werde mal schauen und ich werde euch auf jeden Fall, ich werde da was Schönes raussuchen.
Ja, ein bisschen Zeit ist auch für mich vor allen Dingen, denn ich bin die nächsten beiden Wochen nicht zugegen. Ja, da müsst ihr ohne mich auskommen. Ich mache mal wieder Urlaub, schon wieder, hä? Sagen immer alle, wenn ich das sage, aber den letzten Urlaub hatte ich im Mai. Leute, hallo! Ist doch ganz normal, dass man auch mal wieder Urlaub machen will. Mache ich jetzt, freue mich endlich dann in der Zeit auch wieder meinen eigenen Podcast als Zuhörer zu hören, finde ich schön. Freue ich mich drauf.
Ja, ich bin auch gespannt, was wir machen ohne dich. Wie viele widersprüchliche Dinge wir so haben, beziehungsweise wie einheitlich wir uns alle lieben und lieb haben für die Filme, die wir gesehen haben. War doch eine bunte Mischung, reicht jetzt auch. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
bleibt spoilerfrei.
Ja, zu dritt ist das irgendwie immer einfacher.